Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Streitbar. Mein Name ist Hermann Theissen und ich werde versuchen, heute Abend in den Streit um das Kulturradio erkenntnisfördernde Richtungen zu bringen. Als ich im Februar dieses Jahres die Initiative für Kultur im Rundfunk gründete und in einem offenen Brief an die Intendantin des WDR gegen eine neuerliche Reform des Kultursenders WDR 3 protestierte, fand dies breite Unterstützung. Über 18.000 Menschen haben inzwischen den Protestbrief auf der Website www.dieradioretter.de unterschrieben. Das sind vor allem, glaube ich, besorgte Hörerinnen und Hörer. Die Unterzeichnerliste liest sich aber mittlerweile auch wie ein Who is Who der deutschen Kunst-, Kultur- und intellektuellen Szene. Man kann diese Initiative sogar mit einigem Recht als Aufstand der realen Radiohörer gegen den fiktiven Hörer der Hörerforschung beschreiben. Dieser Aufstand wendet sich zunächst und konkret gegen Reformpläne bei WDR 3. Gespeist wird der Protest aber auch von Unzufriedenheit mit der Programmentwicklung bei anderen Kulturwellen, auch vor allem der ARD. Ja, bei vielen wird das auch so empfundene Elend der ARD insgesamt eine Rolle spielen. Wir wollen deshalb heute nicht nur über die Reformpläne bei WDR 3 diskutieren und den Widerstand dagegen. Wir wollen auch fragen, und das sollte, finde ich, auch im Mittelpunkt der Diskussion stehen, wie ein modernes Kulturradio heute klingen könnte, welchen Herausforderungen es sich stellen muss, welche Bedürfnisse es befriedigen oder wecken sollte. Noch ein Wort zum Ablauf. Wir werden heute etwa 90 Minuten hier auf dem Podium diskutieren. Und anders als bei den bisherigen Ausgaben der Streitbar, werden wir, weil die Nachfrage danach und der Druck so groß war, auch Ihnen Gelegenheit geben, mit Fragen, Stellungnahmen oder was auch immer, sich hier einzubringen. Wir hätten gerne bei unserer Diskussion die Intendantin des WDR dabei gehabt, auch deshalb, weil Frau Piel zurzeit auch Vorsitzende der ARD ist und wie gesagt, diese Diskussion ja nicht nur den WDR betrifft, sondern die ARD insgesamt. Frau Piel ist aber leider verhindert, sie ist in Brüssel, da wird der Civis-Preis vergeben, ein ganz wichtiger Preis in der Medienlandschaft. Wir freuen uns aber, dass Wolfgang Schmitz hier ist. Wolfgang Schmitz ist der Hörfunkdirektor des WDR und von daher die treibende Kraft hinter den Reformen, die hier heute debattiert werden sollen. Und wir freuen uns auch deshalb, oder ich freue mich auch deshalb, weil ich hier Gelegenheit habe, zum ersten Mal Vertreter von Radio Retter und Geschäftsleitung der WDR, des WDR zusammenzubringen. Ich will die anderen Leute auf dem Podium vorstellen, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, und brauche von daher meinen Zettel, der hier nicht mehr vorhanden ist. Dann fange ich einfach mal so an. Gabriele Gillen, außen, kennen viele vielleicht. Sie ist ansonsten meine Co-Moderatorin bei der Streitbar, heute in anderer Rolle hier. Der Transparenz wegen sei gesagt, dass Gabi Gillen und ich ein Paar sind, aber genau das soll heute hier keine Rolle spielen. Deshalb gehe ich auch vom vertrauten Du zum distanzierten Sie und hoffe, dass wir das nach der Diskussion auch wieder zurückführen können. Frau Gillen hat eine Reihe von Büchern geschrieben, viele Statements abgegeben, wo sie sich auch mit Kultur, Rundfunk, Medien und Politik beschäftigt. Sie ist Redakteurin bei WDR 3, sie ist Mitglied in der Redakteursvertretung des WDR, wird aber hier nicht als Funktionärin auftreten. Sie wird für sich sprechen und nicht für ihre Mitarbeiter im WDR oder etwa für die Redakteursvertretung. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es so. Richard David Precht, Philosoph, Publizist, so bekannt durch seine Bücher, durch seine vielen Vorträge, Fernsehauftritte, dass ich ihn nicht weiter vorstellen will oder muss. Es sei nur gesagt, dass Richard David Precht auch eine Zeit lang das Tageszeichen, ein politisches Feuilleton bei WDR 3 moderiert hat, was leider abgeschafft ist. Und diese Sendung hatte das legendäre kritische Tagebuch, was zumindest die Älteren noch kennen werden, abgelöst. Hans-Joachim Lenger ist Professor für Philosophie in Hamburg und arbeitet daneben seit vielen Jahren als Kommentator, Kritiker, Essayist für viele Kultursender und er ist einer der Initiatoren der Radioretter. Wolfgang Schmitz habe ich vorgestellt, Manos Zangaris, neben Wolfgang Schmitz aus Köln, Komponist, Musiker, Performer und Lyriker. Er hat unter anderem bei Maurizio Kagel studiert, sagt die Biografie, und er gehört zu den renommiertesten und profiliertesten Vertretern der neuen Musik in der Republik. Er lebt in Köln, hatte ich schon gesagt, aber hat auch eine Professur für Komposition in Dresden. Und wie ich eben erfahren habe, ist er auch an der Ausbildung an ganz alten, noch vielen anderen Instituten beschäftigt. Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff war von 2005 bis 2010 Kulturstaatssekretär beim Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und hatte eine Zeit lang auch die Staatskanzlei von Jürgen Rüttgers geleitet. Er ist über alle Parteigrenzen hinweg als überaus geschickter und erfolgreicher Kulturförderer bekannt. Und von den vielen Projekten, die er angestoßen oder befördert hat, will ich jetzt nur eines nennen, das auch wahrscheinlich jeder kennt, nämlich die Kampagne »Jedem Kind sein Instrument«. Schließlich Arndt Richter, der Herr, der von mir aus gesehen ganz links außen sitzt. Also Arndt Richter ist das, nicht Klaus Steck, der sich entschuldigen lässt. Der ist krank, ihm ist ein Zahn abgebrochen, er konnte nicht kommen. Arndt Richter ist auf Sagen des Vorsichts auf nachdrücklichen Wunsch von Wolfgang Schmitz hier zu uns gestoßen. Er ist Musikredakteur bei WDR 3, hat ein Buch über Felix Mendelssohn Bartholdy geschrieben. Und Herr Richter, da Sie heute unser Überraschungsgast sind und da wir in der öffentlichen Debatte oder da Sie noch keine Gelegenheit hatten, in der öffentlichen Debatte zu dem, was hier verhandelt wird, also Reformpläne bei WDR 3, Stellung zu nehmen, möchte ich Sie zunächst fragen, was drängt Sie hier auf die Bühne? Was ist sozusagen hier?
Also was mich auf die Bühne drängt, ist das Bedürfnis, das ich intern auch schon diverse Male artikuliert habe, meine Sicht auf die Reformpläne bei WDR 3 auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen, eine Position zu formulieren, die möglicherweise mit der Position der Radioretter nicht ganz kompatibel ist. Ich habe nicht nur ein Buch über Felix Mendelssohn und Bartholdy geschrieben, sondern habe auch 2002 zusammen mit meinem Kollegen Michael Schmidt vom Bayerischen Rundfunk und der damaligen Leiterin der ZFP, Ruth Blaise, dieses Büchlein rausgegeben. Das ist im Nachgang einer Radiokulturbörse der ZFP erschienen, an der wir 2000 in Baden-Baden teilgenommen haben. Dieses Buch heißt Zukunftsmusik für Kulturwellen, neue Perspektiven für Kulturvermittlung im Hörfunk. Und in diesem Buch sind einige sehr gescheite Leute zusammengesammelt, die auch teilweise, habe ich gesehen, heute Abend hier sind und die sich Gedanken über die Zukunft des Kulturradios gemacht haben, die eine etwas andere Ausrichtung haben als das, was die öffentliche Debatte im Moment bestimmt. Und ich fühle mich bemüßigt, da den einen oder anderen Punkt auch mal zu erwähnen, weil ich glaube, dass das Bild in der Öffentlichkeit vielleicht ein kleines bisschen in eine andere Richtung lenken könnte, die mir persönlich dann auch sehr lieb wäre.
Dann darf ich noch mal konkret nachfragen. Entspricht denn das, was jetzt beim WDR 3 als Reform vorgeschlagen ist, den Visionen, die Sie da entwickelt haben?
Da das nicht die erste Reform bei WDR 3 ist, die ich miterlebe. Ich habe ja während meiner Zeit beim WDR nicht nur als Musikredakteur gearbeitet, sondern ich habe auch 6 Jahre lang an der Seite von Karl Karst in der Programmleitung von WDR 3 gearbeitet. Ich kenne also beide Perspektiven, sowohl die von oben nach unten als auch die von unten nach oben. Und ich habe, das wissen alle, die bei WDR 3 arbeiten, diese Reformpläne mitgetragen. In großem Stil mitgetragen, weil die Grundtendenz, die sich bei WDR 3 für mich seit 2000 abzeichnet und nunmehr eben halt schon seit 12 Jahren anhält, in die richtige Richtung geht. Das heißt nicht, dass ich während dieser Zeit mit jeder Detailentscheidung, die im Programm umgesetzt worden ist, hundertprozentig einverstanden bin. Ich sehe auch nach wie vor Baustellen im Programm, die jetzt noch nicht angepackt werden, aber mit der Grundausrichtung bin ich sehr einverstanden. Ich bin nämlich im Nebenjob dummerweise auch noch Dozent für Medienausbildung an der Hochschule in Karlsruhe und habe sehr, sehr viel mit jungen Menschen zu tun in der Ausbildung von Kulturjournalisten. Und ich erlebe, wie die Menschen einer jüngeren Generation, der Generation meiner Kinder zum Beispiel, im Moment aktuell mit dem Kulturbegriff umgehen. Und dass das ein vollkommen anderer Zugang ist als der, der WDR 3 nicht nur über viele Jahre geprägt hat, sondern in Teilen eben heute immer noch prägt. Und das entscheidende Erste, was ich einfach sagen möchte, ist, dass in diesem Buch eben halt auch ein Aufsatz von mir ist, in dem ich die Fakten zusammengetragen habe, die Medienforschung, die Kultursoziologie und so weiter zusammen zur Verfügung stellt. Und da habe ich meine Schlüsse draus gezogen. Und da können Sie zum Beispiel nachlesen, dass der Einbruch der Hörerreichweiten bei WDR 3 in den Jahren von 1985 bis 1995 passiert ist. Da hat nämlich WDR 3 genau die Hälfte seiner Hörerschaft verloren, ist von 4,8 auf 2,4% gesunken. Und das war ein Zeitpunkt, als weder von einer Welle noch von WDR 5 noch sonst was die Rede war. Und das war eine Zeit, in der die Menschen, die heute die Radioretter darstellen, die volle inhaltliche und programmliche Verantwortung für WDR 3 hatten.
Ich habe jetzt nicht wirklich verstanden. Ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, warum Sie diesen Reformprozess unterstützen, aber da kommen wir sicher nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt Frau Gillen bitten, doch etwas vielleicht präziser zu sagen, warum sie diesen Reformprozess ablehnt.
Ja, das Einzige, was man vielleicht den Radiorettern vorwerfen könnte, ist, dass sie zu spät kommen oder viel früher hätten kommen müssen, weil ganz anders, als du es eben gesagt hast, Arndt, also die jetzt geplante Reform oder die jetzt bevorstehende Reform ist für mich eine Fortsetzung dessen, was tatsächlich seit ungefähr 10 oder 12 Jahren passiert und was bedeutet, dass es von unheimlich vielen Dingen immer weniger gibt. Also es gibt weniger Formen, es gibt weniger Reflexion, es gibt weniger Essays, es gibt weniger Queres, es gibt weniger Tiefgang, es gibt weniger experimentelle Formen, es gibt weniger individuelle Stimmen. Und dafür gibt es das, was ganz stolz im Moment verkündet wird, dass man jetzt über viele Jahre, das kann man ja auch nachlesen, wir sind stolz darauf oder wir finden das ein Erfolg, dass wir über Jahre zu einem Tagesbegleitprogramm geworden sind, mit immer mehr durchmagazinierten und durchmoderierten tagesaktuellen Strecken. Das genau sehe ich beispielsweise als Defizit, weil für meine Begriffe braucht die Welt keine weiteren Tagesbegleitprogramme, von denen gibt es unglaublich viele schon, die man überall abrufen und hören kann. Die Festlegung von WDR 3 durch diese Tagesbegleitprogramme oder durch diese Entwicklung auf Kulturberichterstattung, also auf Abbildung von Kultur, statt etwas zu bieten weiterhin, was es eben sonst kaum noch gibt. Leider beim NDR kann man sehen, beim MDR kann man sehen, beim Hessischen Rundfunk kann man es sehen, es gibt immer weniger von den eben beklagten Formen, die fehlen, also wie beispielsweise eben Hintergründiges, wie beispielsweise eben die Möglichkeit, außerhalb von Formaten zu reagieren. Ich sage nur mal ein Beispiel. Gestern die Resonanzen, das ist eine der Sendungen, die betroffen ist. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht der einzige und wichtigste Punkt, aber das ist eine Sendung, für die ich arbeite, deshalb fange ich mit der einfach an. Die Resonanzen sind eine Sendung, die Chance hätten, die es auch zum Teil im Moment sind. Das ist eine zweistündige Sendung, die so eine Art politisch-kulturelles Feuilleton des Westdeutschen Rundfunks auf WDR 3 sind. Dort gibt es noch die Möglichkeiten zu sagen, wir führen ein ganz langes Gespräch mit Jürgen Flimm zum Tode von Herrn Canaris. Wir führen ein Gespräch darüber mit jemandem, der uns mal aufschlüsseln kann, was eigentlich dahinter steckt, wenn plötzlich nach Griechenland und nach Frankreich Wahlen plötzlich wieder dauernd gesagt wird, die Finanzmärkte reagieren nervös. Was steckt hinter solchen Formulierungen? Was steckt da sprachlich wie politisch dahinter? Wir können aber auch wie gestern beispielsweise darüber berichten, dass es ein Afrika-Filmfestival in Köln gibt, was in die ganzen Vororte geht und eine Art von interkultureller Arbeit ist. Das sind alles Sachen, die wir jetzt im Moment in den Resonanzen noch machen können, immer in denen wir einfach eine Formenvielfalt machen zwischen Reportage, Gesprächen, Tiefgang. Das wird in Zukunft zum größten Teil wegfallen, weil die Resonanzen zum größten Teil ein Wiederholungsprogramm werden sollen. Es wird argumentiert, dass all diese Sachen ja bei WDR 5 sind, da kann man lange drüber diskutieren. Das ist so nicht, weil bestimmte Formen, bestimmte Gespräche, bestimmte hintergründige Dinge, die es mal auf WDR 3 gab und die über die 10 Jahre abgeschafft worden sind, finden sich auch nicht auf WDR 5. Das ist keine Kritik an WDR 5, das ist ein eigenes, gutes Programm, wie ich finde. Es ist einfach nur ein anderes Programm, ein Programm, was sich in einem anderen Klientel, einem anderen Zuschnitt, einer anderen Ausstrahlung verschrieben hat. Mir ist in dieser ganzen Reform, und es fängt damit an, dass eine Musikabteilung zerschlagen wird und dadurch geschwächt wird, dass ein Featureplatz mehr oder weniger ersatzlos gestrichen wird und dort eine Wiederholung kommt, was nicht nur bedeutet, dass wir weniger Erstausstrahlung und weniger neues Wort haben, sondern was ganz nebenbei auch wie bei den Resonanzen bedeutet, es gibt weniger Plätze für Autoren, es gibt weniger Platz für Autorenförderung, es gibt weniger Geld für Regisseure, Sprecher und so weiter. Es wird, die Musikpassagen fallen weg. Da wird zum Beispiel gesagt, die Themen gibt's woanders, aber es wird nicht darüber geredet, dass es nicht reicht, auf einen Tisch Mehl und Eier und Wasser und Salz zu stellen, sondern dass das Besondere ist, wie beispielsweise bei den Musikpassagen oder bei einem Feature, wie sowas miteinander verbunden wird, wie es komponiert wird, wie es dramaturgisch ist, wie es präsentiert wird, dass es um viel mehr geht, nämlich um Formen, um Dinge, die man einfach hören muss, die man in Studios bastelt, die man mit Regisseur und im Schnitt entwickelt. Und in diesen ganzen Reformen seit 10 Jahren, um das jetzt erstmal abzukürzen, ist so wahnsinnig wenig die Rede von Neugier, von Leidenschaft, von was wollen wir rausfinden, was wollen wir entdecken, was wollen wir vermitteln, worum geht's, was sind die drängenden Fragen in dieser Gesellschaft, wie beantworten wir die, wie suchen wir nach Antworten, wie diskutieren wir die, jenseits von Wort-Musik-Verhältnissen, jenseits von Formaten, jenseits von lauter bürokratischen Regeln, jenseits von Planungsredaktionen und anderen, jenseits von Unternehmensvokabular. Und es ist so... Das Herzblut, was eigentlich WDR 3 mal viele Jahre lang ausgezeichnet hat, wo man nächtelang gesucht und geschnitten und experimentiert hat, wo man Radio-Zukunftsformen angefangen hat zu entwickeln und was dann immer mehr abgebaut worden ist, das fehlt mir total in diesen Reformen. Und wie gesagt, ich könnte zu jedem einzelnen Punkt, was da passiert, was sagen, das will ich jetzt gar nicht, nur wir machen jetzt eine Zurichtung zu Formaten. Wir werden mehr wiederholen, wir werden mehr beliebig sein, wir werden mehr Beiträge senden, das tun wir jetzt schon zunehmend, die auch in anderen ARD-Anstalten laufen, die wir aus Pools holen. Und das, was, wo man sagt, boah, da möchte ich mal hinhören. Sowas habe ich ja nicht gehört, wo ich im Auto sitzen bleibe und wo ich auch nur junge Autoren wieder ins Radio hole, wo ich junge Komponisten ins Radio hole, wo ich in die Universitäten oder sonst wohin gehe. Wir haben Formate angefangen, Campus Radio und andere Dinge, die haben wir wieder eingestellt. Wir sind zu sehr drin in dieser ganzen Reformzug, der da seit Jahren geht, in irgendeiner seltsamen Mischung aus Effizienz und Format und Kontrolle, so zu werden wie alle anderen, Schritt für Schritt. Und deswegen bin ich absolut gegen diese Reform. Ich möchte, dass wir innehalten und ganz neu nachdenken.
Wir haben nur 90 Minuten. Richard David Precht, Sie haben das, was Frau Gillen jetzt im Einzelnen ausgeführt hat, gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger so zusammengefasst, ich zitiere mal, hier wird durch immer neue Reformen die Substanz des Senders zerstört, ohne dass es dafür einen plausiblen Grund zu geben scheint. Arndt Richter hat eben als Grund gesagt, die jungen Leute haben einen anderen Kulturbegriff. Sie erkennen keinen Grund für diese Reformpolitik.
Arndt Richter hat gerade auf ein Buch verwiesen, das aus dem Geist der 90er Jahre entstanden ist. In einer Zeit, in der das gesellschaftliche Paradigma durch den Neoliberalismus geprägt wurde und gleichzeitig das öffentlich-rechtliche Fernsehen in den Konkurrenzdruck geraten ist mit dem Privatfernsehen, mit all dem, was an Abfärbungen schließlich auch ins Radio gewandert ist. Und damals hat man gesagt, man muss die Ware knackiger verpacken. Man hat in Bezug auf das Kulturradio gesagt, wir müssen dadurch, dass wir kürzere, knackigere, einprägsame Formate machen, die Jugend gewinnen. Und Arndt Richter hat gerade eine Statistik zitiert von den Hörerverlusten zwischen 85 und 95. Seitdem hat es, wenn ich richtig gezählt habe, 4 Reformen gegeben, ohne dass ein einziger Hörer dazugekommen wäre. Es ist immer interessant, wenn Reformen, die unter dem Gesichtspunkt etwas jugendlicher machen zu wollen, angefangen werden, man aber nie nachher evaluiert, wie viele Jugendliche denn tatsächlich deswegen WDR 3 eingeschaltet haben, den Weg aber nicht mehr verlässt. Das heißt, so etwas nennt man Pfadabhängigkeit. Man hat einmal eine bestimmte Richtung eingeschlagen, man geht diesen Weg unbeirrbar weiter, ohne sich zwischendurch die Frage zu stellen, ob man nicht vielleicht eine Abzweigung nehmen sollte. Man könnte sich ja in der Richtung geirrt haben. Ich will das gerne konkretisieren. Ich stimme mit Arndt Richter völlig überein. WDR 3 hat nur dann eine Zukunft, wenn es gelingt, auch an die Jugendlichen und die Jüngeren heranzukommen. Dazu gehört aber nicht, dass man sagt, man kann jungen Leuten keine Wortbeiträge von 5 Minuten mehr zumuten und muss sie auf 3 Minuten kürzen, sondern da gehört in erster Linie dahin, dass man junge Leute am Programm beteiligt. Das heißt zunächst einmal, dass man als Reformer, als Chefreformer nicht einen Hörfunkdirektor hat, der bereits 65 ist und nicht die Sprache der jungen Leute spricht, aber glaubt, über den 2. oder 3. Bildungsweg hier das abzuholen, was junge Leute von Radio erwarten. Da bin ich sehr skeptisch. Und ich bin auch skeptisch, dass warum man keine Formate entwickelt, indem man die Themen der jungen Leute, der soziale Kubismus, der in der heutigen Zeit passiert, mit der Kritik an der repräsentativen Demokratie, die neuen Formen des Internets mit all dem, was man bedeutet, dass man hier Foren schafft. Kommentarforen, Beteiligungsforen und vieles andere mehr. Das heißt, junge Leute schalten nur ein Radio ein, in dem sie selber vorkommen. Das ist aber nicht eine Frage der Länge der Beiträge, sondern eine Frage der Partizipation. Und deswegen geht meine Kritik in dieselbe Kritik wie die von Gabi Gillen. Was wir jetzt brauchen, ist ein grundlegendes Nachdenken darüber, ob wir in der spannenden politischen Zeit, in der wir jetzt sind und die noch sehr viel spannender wird, nämlich die größte Krise der repräsentativen Demokratie seit 1945, nicht etwas brauchen, was diesen Prozess so eindrucksvoll mit Foren beteiligt, wie in den 68er Jahren, als der WDR diesbezüglich eine sehr wichtige, produktive und vorbildliche Rolle gespielt hat.
Ich muss Wolfgang Schmitz einen Moment auf die, um Geduld bitten. Ich würde jetzt erst noch Herrn Tsangaris bitten. Richard David Precht hat ja sozusagen vor allen Dingen über das Wortprogramm geredet im WDR. Wie würden Sie denn aus der Musikperspektive die Entwicklung der letzten 10 Jahre beurteilen?
Herr Theissen, ich will Sie nicht kritisieren, aber ich finde, Herr Schmitz müsste einfach sagen dürfen.
Darf er?
Finde ich wirklich, einfach der Fairness halber.
Na gut, also wir können die Musik auch nachziehen. Es ist ja einiges an Kritik geäußert worden. Es ist vor allen Dingen der Hinweis gekommen, dass man nicht verstehen kann, welche Strategie hinter den Reformen steht. Normalerweise wird ja mit Quoten argumentiert. Die scheinen ja nicht nach oben gegangen zu sein. Was ist das Geheimnis der hinter Ihren Reformen stehenden Strategie?
Oh, das ist ja eine tolle Frage. Ich hätte jetzt gar nichts dagegen gehabt, wenn Herr Tsangaris erst sich gemeldet hätte, weil wir reden ja bei WDR 3, beim Programm, dass zu 70% aus Musik besteht und reden, Herr Precht, Frau Gehlen, reden Menschen, die sich Sorgen machen, das will ich ja gerne akzeptieren, über das, was WDR 3 auch prägt, aber nicht in erster Linie prägt. Wir haben 2 hochwertige Programme, WDR 3 und WDR 5 und diese beiden Programme bieten, da bin ich ganz sicher, und die Rückmeldungen des Publikums sind entsprechend, denn wir sind ja nicht ganz ohne Erfolg mit diesem Programm, bieten alles das, was Frau Gehlen nun meint, bei WDR 3 in einem langen Prozess verloren zu haben, bilden wir ab nach wie vor im Programm. Wir haben Flächen zum Nachdenken, wir haben lange Stücke, wir haben Stefan Essel eine Stunde, wir hatten unsere Hörer und Hörerinnen von WDR 5 hatten noch vor 14 Tagen das Vergnügen, eine Stunde Herrn Precht zuhören zu dürfen. Also es mangelt, glaube ich, nicht an einer Vielfalt von Formen, vom Hörspiel bis Feature, über kritische Reflexion. Wir bieten ein philosophisches Radio. Wir haben aber, und Das ist vielleicht nicht so ganz leicht nachzuvollziehen für diejenigen, die aus dem Betrieb heraus argumentieren und die das schmerzt. Wir haben aber in den letzten Jahren eine Arbeitsteilung entwickelt. Wir machen als einzige AD-Anstalt übrigens in Deutschland zwei hochwertige Vollprogramme und haben, damit diese beiden Programme sich ergänzen und wir den Menschen, die sich für Kultur interessieren. Und das sind eben auch ganz viele, die Musik hören wollen, die Neues entdecken wollen. Wir haben eine wunderbare Reihe mit neuer Musik für ganz, ganz wenige Menschen mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht, die bei WDR 3 stattfindet. Das heißt, Kulturhörerinnen und Hörer sind ja nicht nur definiert über diejenigen, die Herr Precht und Frau Gehlen in Anspruch nehmen, die das Essay hören wollen, die die Reflexion hören wollen, die das Sperrige und Kritische hören wollen, die auch, die sollen und müssen auch zu ihrem Recht kommen. Aber es gibt ganz viele und ich finde es denunziatorisch, wenn das Stichwort Begleitprogramm beispielsweise hier so niedergemacht wird. Denn es gibt in der Tat Menschen, und das sind Kulturinteressierte und übrigens auch Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, die schalten morgens früh WDR 3 an, weil sie mit der Musik von WDR 3, mit Klassik in den Tag begleitet werden wollen. Was ist daran schlimm? Was ist daran schlimm? Es gibt Menschen, die schalten WDR 3 an, weil sie glücklich sind, dass sie dort das ganze Konzert geboten bekommen und eben nicht nur Häppchen, und das wird auch so bleiben. Es gibt Menschen, die schalten WDR 3 an, weil sie Herrn Tsangaris hören wollen, von dem wir in der letzten Woche noch eine Aufnahme gemacht haben und mit dem wir sehr regelmäßig zusammenarbeiten. Und es gibt Menschen, die schalten WDR 3 an, weil sie Feature oder Hörspiele hören wollen. Also die Kulturhörerinnen und Hörer sind genauso vielfältig wie die Radiohörerinnen und Radiohörer insgesamt. Und unsere Aufgabe als Programmverantwortliche ist es, da sie allesamt mit einem berechtigten Anspruch uns gegenübertreten, ihnen Programme anzubieten, Sendungen anzubieten, Beiträge anzubieten, die in dieser ganzen Vielfalt und Spanne von der vielleicht tatsächlich Aufweckfunktion, die morgens auch dann ein Kulturprogramm haben kann, bis hin zu den ganz anstrengenden Stücken, die man dort hören kann, das alles dort zu versammeln. So, und das alles ist auch gar nicht gefährdet. Insofern ist natürlich das Stichwort Reform, darüber kann man immer reden, was Reform eigentlich bedeutet, geht mir da viel zu weit. Wir müssen, und das gilt dann auch für WDR 3 und für WDR 5, mit dem Geld auskommen, das wir jetzt haben, und auch mit dem Personalauskommen, was wir jetzt haben. Wir wollen aber, Herr Precht, beispielsweise online WDR 3 deutlich verbessern. Das schafft auch Möglichkeiten für die Partizipation, von der Sie sprechen, die es übrigens längst gibt. Wir haben Hörertage, wir haben sehr, sehr viel Kontakte mit den Hörerinnen und Hörern. Natürlich reden die mit und niemand will WDR 3 zum zweiten 1Live machen. Wir haben ein außerordentliches, erfolgreiches, junges Programm, in dem übrigens als einzigen Programm in der ARD regelmäßig Radiokunst zu hören ist, in dem es sehr, sehr viel Kulturangebote gibt, in dem abends jede Menge Musik abseits des Mainstreams gespielt wird. Also wir stehen da gar nicht so schlecht da. Und insofern geht es mir, und ich weiß nicht, wer das erfunden hat, nicht darum, WDR 3 für Jugendliche zu entdecken, sondern Kulturradio muss sich verändern, wie sich die Hörerbedürfnisse und Hörgewohnheiten der Menschen auch verändern. Wir wollen ohne jede Quotenvorgabe, die gibt es bei WDR 3 und für WDR 3 nicht, aber doch versuchen, mit dem Angebot, was wir machen, möglichst viele zu erreichen. Und wenn wir merken, dass wir Teile der Kulturhörerinnen und Hörer in der Gefahr sind zu verlieren, dann müssen wir uns bewegen. Und ich finde, ein Wesen von Kultur ist auch Wandel, Veränderung und nach vorne gehen, Neues ausprobieren. Und das machen wir im Radio auch. Dabei, wie gesagt, geht es überhaupt nicht um Quote. Und es ist auch nicht die Frage, die sich für uns stellt, ob unseren externen Unternehmensberater, wie Herr Precht und andere behaupten, uns den Kurs vorgeben. Nein, das tun wir nicht, darüber denken wir selber nach. Wir haben hochfachkompetente Redaktionen, Redakteurinnen, Redakteure, die an solchen Prozessen beteiligt sind. Dass am Ende dann auch hier und da mal ein Direktor entscheiden muss, ist ein Betrieb, der nicht der Belegschaft gehört. Selbstverständlich die Verantwortung wird Herr Große-Brockhoff beispielsweise in vielen Fällen auch übernommen haben. Aber wir diskutieren das breit und wir verändern das. Und wie gesagt, das, was jetzt ansteht, diese wenigen Veränderungen, für die würde ich das Wort Reform nicht in den Mund nehmen, weil in der Summe wird es weder 3, weder 5 nach wie vor ein Füllhorn der unterschiedlichsten hochwertigen Angebote geben.
Naja, aber ich meine, das ist ja aller Ehren wert, dass Sie sagen, bei einem Kulturradio muss und darf uns die Quote nicht in dem Maße interessieren, wie ja, sie uns sonst interessiert. Aber Sie können da nicht übersehen, dass mit all Ihren Reformen Sie immer weniger Hörer haben.
Ja, das ist richtig. Na, wir haben nicht immer weniger. Wir hatten, also ich bin jetzt ein bisschen unruhig, weil ich grundsätzlich, ja, ich frage, ob ich überhaupt hier diskutieren darf, weil Herr Precht mich ja schon eigentlich in Rente schicken wollte. Aber ich versuche mit dem Rest meines alternden Verstandes Ihnen das mal eben zu erklären. Es ist so, die letzte Medienanalyse, wir bekommen beim Radio zweimal im Jahr Zahlen, das wissen vielleicht nicht alle. Diese Zahlen sind Momentaufnahmen. Die letzte Momentaufnahme für WDR 3, die wir im März bekommen haben, hat einen Ausriss nach unten gezeigt, wie übrigens für eine Reihe von anderen Kulturprogrammen. Damit können Sie nicht furchtbar viel anfangen, weil von den 80.000 Menschen, die befragt werden, ist natürlich der Kreis der Kulturradiohörer relativ klein. Da hören 10, sagen 10 Leute bei telefonischer Befragung, erinnern sich vielleicht nicht daran, dass sie WDR 3 gehört haben, dann haben sie schon einen Sprung nach unten. Das heißt, also wir sehen nicht schlecht aus, wir haben jetzt zuletzt Hörer verloren und eins muss einem aber klar sein, die Programme, die Kulturprogramme, die erfolgreich sind in den letzten, im Schnitt der letzten Jahre, das sind die Programme von MDR Figaro, das sind die Programme von NDR Kultur beispielsweise, das sind Programme, die wirklich den Weg des Begleitradios gegangen sind, die sich magaziniert haben, die außer am Abend Standardlängen eingeführt haben, die es bei WDR 3 nicht gibt und die es bei WDR 3 auch nicht geben wird. Das sind diese durchmagazinierten Programme, sind die Kulturprogramme, die im Moment am erfolgreichsten sind. Und diejenigen, die eher, ich sage es mal in Anführungszeichen, konservativ sind, wie WDR 3, BSWR 2, die haben in der Tat zu kämpfen. Also insofern nehme ich das Argument, dass die Reformen erfolglos waren, nicht an. Ich will Sie da nicht mit Details langweilen, das lässt sich, da lässt sich viel zu sagen. Aber der entscheidende Punkt ist, Herr Precht, das hatten Sie, glaube ich, in irgendeinem Artikel gesagt, es ist nicht die Medienforschung, die uns vor sich hertreibt. Es gibt keine Quotenvorgaben für diese Programme. Und die Medienforschung, die stellt uns Basismaterial zusammen und zur Verfügung. Wir als Programmmacher, die Kolleginnen und Kollegen, die Programmverantwortlichen, die müssen das interpretieren und müssen damit umgehen. Aber die Medienforschung ist nicht das bestimmende Element bei dem, wie wir Programm entwickeln.
Aber Sie scheinen doch ganz genaue Vorstellungen von dem zu haben, was Ihr Hörer hören will. Also damit argumentieren Sie. Woher wissen Sie das?
Also es ist so, dass wir natürlich über diese Medienanalyse, die ich eben erwähnt habe, eine ganze Menge Daten bekommen. Wir wissen, wie alt, wie hoch das Durchschnittsalter der WDR-3-Hörer ist. Das ist übrigens gesunken zuletzt. Das liegt jetzt bei 58 Jahren, ist für eine Kulturwelle vergleichsweise jung. Also das ARD-Fernsehen liegt drüber, das WDR-Fernsehen auch. Also insofern gibt es da durchaus eine Verjüngungstendenz. Da wissen wir beispielsweise auch, wie viele Menschen mit welchem Schulabschluss das Programm hören. Das ist für mich ein weiterer Punkt. WDR 3 hat übrigens, wie WDR 5 auch, natürlich im Verhältnis mehr Hörer mit Abitur, mit einer akademischen abgeschlossenen Ausbildung als andere Programme. Aber drehen Sie es mal um, 50% der Hörerinnen und Hörer von WDR 3 oder auch von WDR 5 haben eine Lehre, haben einen Hauptschulabschluss, jedenfalls nicht die in unserer Gesellschaft wichtigen höheren akademischen Weihen oder wenigstens den Zugang dazu. Die sind mir natürlich ganz genauso wichtig. Jetzt sagen die Radioretter, ja, soll das jetzt etwa ein Argument sein, dass die zu doof sind? Nein, es ist kein Argument, dass die zu doof sind, aber es ist ein Argument dafür, hinzugucken, wofür interessieren die sich denn? Wie müssen wir denn Programme, Themen aufbereiten, die Ideen von Herrn Precht und andere schlaue Dinge so zu entwickeln, dass wir diejenigen, die sagen, ich möchte Kulturradio hören, weil ich was Neues entdecken will, weil ich schlauer werden will, weil ich angeregt werden will, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetzen will, dass ich denen das Angebot dazu mache. Und darüber muss man im Redaktionsalltag ständig diskutieren und streiten. Da werden die einen sagen, na, das ist mir zu populistisch. Die anderen werden sagen, das ist mir zu highbrow. Das sind Konflikte, die in den Redaktionen produktiv ausgetragen werden müssen und die zur Programmentwicklung dazugehören.
Herr Zangaris, jetzt sind Sie selber schuld, dass ich doch jetzt lieber erst den auch eben angesprochenen Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff befrage. Durch das, was hier gesagt worden ist vom Programmdirektor des WDRs, von den Kritikern der Reform, ist für Sie da die Substanz der Auseinandersetzung klarer geworden?
Meinen Sie jetzt ihn oder
mich? Ich meine den Herrn Grosse-Brockhoff.
Haben Sie ein Glück, auf diese Frage nicht antworten zu müssen. Also mir ist noch nicht sehr viel klar geworden. Obwohl mir gefallen hat, was Herr Precht gesagt hat. Das will ich deutlich doch sagen. Für mich beginnt das Problem schon damit, dass ich bis heute kein Papier des WDRs vorliegen habe, aus dem überhaupt das Reformvorhaben hervorgeht. Ich kenne lediglich einen Artikel aus der Feder von Herrn Schmitz, auf der Webseite, aber mehr kenne ich dazu nicht. Und damit fängt es für mich an. Ich glaube, solche Reformen kann man heute wirklich nicht mehr, da ist das das beste Beispiel, top-down machen, sondern bottom-up. Allein schon zur Motivation der eigenen Mitarbeiter. Und wie dann, seitdem das Thema nun virulent ist, der WDR damit umgeht, muss ich sagen, da habe ich mehr Kommunikationskompetenz vom WDR erwartet. Da bin ich echt erstaunt. Aber eines will ich in dieser Diskussion auch sagen. Es muss sich etwas ändern. Im WDR 3. Ich glaube, da beißt keine Maus den Faden ab. Nur wer sich wandelt, wird bestehen bleiben. Und das gilt auch für den WDR 3 in heutiger Zeit. Aber wie mache ich das und mit welcher Zielsetzung und warum? Da bin ich jetzt ganz beruhigt, gehört zu haben, es geht überhaupt nicht um Quote. Da bin ich ganz beruhigt, weil ich mich bisher immer übrigens auch beim Fernsehen frage, wieso diskutieren wir eigentlich beim öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk? Warum finanzieren wir, warum reden wir da über Quoten? Ich dachte immer, das wäre eine Sache der Privaten, über Quoten zu reden. Es muss doch gerade den öffentlich finanzierten, von uns allen als Gebührenzahlern finanzierten Rundfunkbereichen, ob Fernsehen oder eben Radio, darum gehen, erreiche ich ein spezifisches Publikum und fülle ich eine Lücke im Angebot. Und das in einem, sagen wir einmal, und insofern bin ich durchaus bereit, dann auch über Zuschauerzahlen, Zuhörerzahlen zu reden, angemessenem Umfang, was auch die Kosten angeht. Was aber der WDR jetzt macht, ist meines Erachtens ein Hinterherrennen hinter, wie es eben formuliert wurde, den Hörgewohnheiten. Ich glaube, wenn wir den Hörgewohnheiten hinterherrennen, werden wir überhaupt niemanden erreichen. So wie ich auch nicht glaube, dass es richtig ist, wie Sie es einmal, Herr Schmitz, formuliert haben, dem Bildungsbürgertum auch sein Programm dienen zu wollen. Denn ich bestreite, dass es Bildungsbürgertum künftig überhaupt noch geben wird. Ich meine das sehr ernst. Ich habe große Zweifel, ob wir den Begriff des Bildungsbürgertums überhaupt noch benutzen können und dass das etwas mit dieser Diskussion zu tun hat. nämlich damit, wie erreiche ich an ein Publikum, das entweder schon an Kultur interessiert ist oder aber für Kultur interessierbar ist. Und damit stellt sich für den WDR im Bereich WDR 3 die gleiche Frage, die sich den meisten Kulturinstitutionen auch stellt. Wie erreiche ich die, stoße sie nicht ab, die an mir schon interessiert sind? Wie gewinne ich aber vor allen Dingen auch die jüngere Generation neu hinzu? Und da gibt es in der Tat nur eine Devise. Mit den jungen Menschen und gemeinsam, und Sie werden verwundert sein, wie deckungsgleich das vielleicht ist, mit den Alten, die immerhin prozentual auch künftig den größten Teil des WDRs 3 als Hörerschaft einnehmen werden, gemeinsam Befragungen durchzuführen und nicht nur mit denen, die sie hören, sondern mit denen, die sie nicht hören, aber potenziell interessiert sein könnten, sie zu hören. Und wenn Sie das sowohl mit den Jungen als auch mit den Alten, die verstehen sich nämlich prächtig, die Generation dazwischen, die stört ein bisschen. Aber die Alten und die Jungen werden möglicherweise, ist eine Vermutung von mir, die ich an anderer Stelle häufig festgestellt habe im Kulturbereich, ob es beim Rundfunk stimmt, weiß ich nicht, bin ich kein Spezialist für. Aber meine Vermutung ist, dass sie erstaunliche Deckungsgleichheit haben werden. Und dann sage ich etwas mit sehr viel Gefühl und Emphase. Ich bin fast ausschließlich, muss ich jetzt zu Ihrem Bedauern sagen, seit Jahrzehnten ausschließlich WDR-3-Hörer. Und warum? Weil ich dort immer hatte das Gefühl, endlich bin ich in einer Gegenwelt, in der nicht eine Informationsflut auf mich niederrauscht, in dem keine Häppchenkultur stattfindet, sondern indem man sage und schreibe 2 Stunden lang ein und demselben Thema nachgeht, wo man nicht nur im Musikbereich, aber auch ganze Komplexe, ganze Konzerte hören kann, mitsamt Kommentaren, wo aber auch im Wort einzelnen Themen unendlich viel Zeit gewidmet wird. Und für mich ist die Frage, kann man das nicht sogar, dieses alte Element, das ich heute übrigens schon längst partiell vermisse beim WDR 3, jede Reform hat bisher mich enttäuscht. Und deswegen sitze ich hier auch, weil ich Angst vor der vierten Reform habe. Dass ich dann doch zu Ihnen, Herr Vorsitzender, kommen muss. Und bei er Ihnen als Hörer anklopfen muss, den ich außerhalb Nordrhein-Westfalens gerne höre, wenn ich auf Reisen bin. Aber ich glaube, es ist ernsthaft zu überlegen, ob ein solcher Sender nicht eine solche Gegenwelt aufbauen sollte. Und was ich, um das auch zu sagen, allerdings vermisse, ist, dass konstruktive, konkrete Vorschläge auch aus dem Haus kommen, wie man es denn stattdessen machen sollte. Ich glaube, nur der jetzige Weg, der ist nicht erfolgversprechend, der wird weitere 50.000 Hörer kosten und nicht etwa bringen.
Wolfgang Schmitz wollte eher antworten. Ich darf noch eine Frage direkt anschließen an das, was Herr Osterbrockhoff gesagt hat, und zwar am Schluss gesagt hat, mit den Initiativen aus dem Haus. Man hat da ein bisschen den Eindruck, wenn man von außen guckt, dass die gar nicht gewollt sind, dass die Geschäftsleitung da Konzepte hat, die durchsetzt und an Initiativen aus dem Haus wenig interessiert ist. Das sind Störfaktoren.
Nö, das stimmt nicht. Also ich denke mal, Herr Große-Brockhoff, ich weiß ja, dass Sie ein Freund und Förderer der Kultur sind und höre gerne, dass Sie ein langjähriger, treuer Freund von WDR 3 sind. Sie haben anfangs gesagt, Sie verbissen die Konzepte. Die Konzepte liegen natürlich auf dem Tisch und in dem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, darf ich, der Rundfunkrat ist ja, das wissen Sie noch genauer als ich, ist ja der legitimierte Vertreter der Öffentlichkeit als unsere Aufsicht. Wir sind uns das erklärt in Teilen, warum wir uns in der öffentlichen Diskussion bisher zurückgehalten haben. Natürlich deshalb zurückhaltend, weil wir der Funktion und dem Auftrag des Rundfunkrats nicht in die Quere kommen wollen. Der Rundfunkrat, ja, Leute, da könnt ihr ja gerne lachen und pfeifen. Der Rundfunkrat ist die legitimierte Vertretung der Öffentlichkeit. Der ist plural zusammengesetzt und wir sitzen ja jetzt gerade auch hier zusammen. Ich habe doch nur erklärt, das können Sie merkwürdig finden, dass wir uns deshalb zurückgehalten haben, weil wir Respekt unserem Aufsichtsgremium gegenüber bezeugen wollten. Ganz einfach. Nicht, weil wir was zu verbergen oder zu verstecken hatten. Das Zweite ist, Herr Große-Brockhoff, Sie haben jetzt auch von Reform geredet. Ich rede in dem Fall nicht von Reform. Wir machen einige Programmveränderungen. Wir greifen nicht ein in die Struktur dieses Programms. Und an diesem Prozess übrigens, da kann man dann sagen, war das genug, war das zu wenig, hat es natürlich eine Menge von Workshops gegeben, von Diskussionen, an denen auch Redakteurinnen und Redakteure beteiligt gewesen sind. Also es ist nicht so, dass irgendwann der Direktor oder der Programmchef einen Umschlag aus der Tasche gezogen hätte, um den staunenden Kolleginnen und Kollegen gesagt hätte, so machen wir es jetzt. Da hat es einen Prozess gegeben, insgesamt, der weit über ein Jahr gedauert hat. Ich will noch einen Punkt sagen, Herr Große-Brockhoff, weil Sie gefragt haben, redet ihr denn auch mit denen, die das Programm nicht hören? Natürlich tun wir das. Wir machen eine sogenannte integrierte Programmauswertung. Das heißt, wir machen regelmäßig und mit großem Aufwand Gespräche mit Menschen, die potenzielle Hörerinnen und Hörer sind, die das Programm nicht hören, die lieber Herrn Theissen beim Deutschlandradio zuhören oder auch andere Programme sich anhören, jüngere Leute, mittleres Alter, älteres. Natürlich reden wir auch mit denen und versuchen, unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Ich glaube, letzter Punkt dazu, den Sie ja sehr allgemein, Herr Große-Brockhoff, hier angesprochen haben, darf das öffentlich-rechtliche System überhaupt auf die Quote gucken? Es darf aus meiner Sicht nicht auf die Quote gucken, wenn es nicht gleichzeitig auf die Qualität guckt. Es gibt für mich immer eine Doppelverpflichtung, und das gilt jetzt nicht nur für das Radio, sondern das gilt auch fürs Fernsehen. Wenn wir es nicht schaffen, Qualität mit unserem Programm hinzukriegen, ob künstlerische, ob journalistische Programme, dann hilft uns die Quote herzlich wenig. Wir müssen beides zusammenbringen. Wir werden aber auch nicht ohne den Blick auf großes Publikum arbeiten können. Gott sei Dank wissen wir es im Radio nicht, aber beispielsweise beim Fernsehen, weil es ja nun wirklich das System von allen bezahlt wird. Und natürlich haben alle den Anspruch, Bildung, Unterhaltung, Information, das sind unsere Grundaufgaben, von uns geliefert zu bekommen, in sehr unterschiedlicher Weise und Zugänglichkeit. Aber was uns auf Dauer, und davon bin ich fest überzeugt, unentbehrlich macht, ist nicht der quantitative Erfolg, sondern ist die Qualität unseres Programms. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Hans-Joachim Lenger will ich jetzt doch erst einmal ins Gespräch bringen. Also Wolfgang Schmidt sagt, der WDR redet mit Gott und der Welt, mit Hörern.
Mit Gott?
Mit Gott weniger, mit Hörern.
Doch, wenn ich drüber nachdenke, auch das.
Mit Nichthörern. Nur mit den Radiorettern, wenn ich das richtig sehe, wollte man nicht reden. Jedenfalls nicht die Geschäftsleitung. Das ganz im Gegensatz, es stellt irgendwie die Verhältnisse auf den Kopf zu den Rundfunkräten, die den Dialog gesucht haben, während die Geschäftsleitung sich da eher abgeschottet hat. Jetzt haben 18.000 Leute diesen offenen Brief unterschrieben, haben ihre Befürchtungen artikuliert und wir müssen uns jetzt hier anhören, die spinnen alle, weil es ist ja alles nicht so gemeint. Wie stellt sich im Moment das Gefechtsfeld dar? Also wie geht es weiter bei dem Versuch, bei WDR 3 Reformen zu verhindern?
Aber Krieg haben wir bisher noch nicht, wenn ich das mal einwerfen darf, von wegen Gefechtsfeld.
Ja, wie stellt sich der Konflikt dar? Es ist richtig, dass es bisher nicht möglich war, mit der Geschäftsleitung des WDR in ein Gespräch einzutreten. Und es ist auch richtig, dass uns deswegen als Radioretter nicht die Möglichkeit gegeben wurde, auf einen Punkt hinzuweisen, der uns zentral war, diese Initiative zu starten und der ja mittlerweile auch hier in dieser Diskussion eine Rolle spielt. Die Frage nämlich, wo zeichnen sich denn neue Konturen eines Kulturradios ab? Die Vorbehalte, die Kritik, die wir an der gegenwärtig geplanten Reform hatten und haben, besteht ja nicht darin, dass es zu viel Reform ist, sondern viel zu wenig Reform. Dass diese sogenannte Reform eigentlich darin besteht, abzubauen, aber nichts Neues zu entwickeln. Herr Schmitz hat vorhin gesagt, Kultur bestünde auch im Wandel, Kultur bestünde auch darin, dass etwas Neues passiert. Nur beim Studium der Unterlagen, der Verlautbarungen, der Erklärungen der WDR-Leitung sind wir auf nichts Neues gestoßen. Unser Begehr, die Unterlagen einsehen zu können, nach denen eben auch gefragt ist, also eigentlich zu erfahren, worin besteht die Reform, worauf zielt sie, was ist ihr Kern? Dieses Begehr ist ablehnend beschieden worden und unser begründeter Verdacht lautet eben, dass es gar keine Idee, gar keine Vorstellung hinter diesen einschneidenden Maßnahmen gibt. Und dagegen richtet sich unser Protest und wie es jetzt aussieht, Hermann Theissen hat es erwähnt, über 18.000 Hörerinnen und Hörer, Autoren, Kulturschaffende haben diesen offenen Brief unterschrieben. Sie teilen diese Vorbehalte, die wir haben, die Vorbehalte, dass nämlich eine Reform stattfindet, ohne dass eine Diskussion stattgefunden hätte. Und sie vermuten darin eine Verlängerung der zerstörerischen Entwicklung, die das Kulturprogramm des Westdeutschen Rundfunks in den vergangenen 10 oder 12 Jahren genommen hat. Und dagegen artikuliert sich der Protest. Und die Forderung, die Erwartung, die wir stellen als Radioretter, ist eigentlich die naheliegendste und vernünftigste. Solange die Fragen, die sich mit einer Reform verbinden würden, die diesen Namen verdient, solange diese Fragen nicht eingehend diskutiert, überlegt, geprüft und experimentell ausprobiert worden sind, solange kann es eigentlich keine Reform geben. Das heißt, der Plan, der im Moment offenbar besteht, erst diese Reform durchzusetzen und dann eine ebenso allgemeine wie unverbindliche Diskussion über Kulturradio zu führen. Dieser Plan sollte nicht aufgehen und deshalb ist die Situation, die den Konflikt gegenwärtig zeichnet, so zu beantworten. Auf der einen Seite sehen wir den ungebrochenen Willen der WDR-Leitung, diese sogenannte Reform durchzusetzen und wir verlangen dagegen, dass diese Reform ausgesetzt wird, dass ein Moratorium beschlossen wird, das den Raum erst bietet, unter allen, die das Kulturradio angeht, eine breite Diskussion zu führen, die dann auch konzeptionelle, programmatische Dimensionen annehmen muss. Aber dazu bedarf es der notwendigen Zeit. Und unser Appell im Moment an die zuständigen Gremien lautet, also in diesem Fall den Rundfunkrat, dieses Moratorium zu beschließen. Das ist, denke ich, kurz gefasst die gegenwärtige Konfliktlage.
So, ich will jetzt noch Manus Zangaris ins Gespräch bringen. Er hat die ganze Zeit zuhören müssen. Es ist in der Tat ja so gewesen, wenn ich das richtig beobachtet habe, bei dieser öffentlich-rechtlichen, bei dieser öffentlichen Rundfunkratssitzung, dass es unter anderem einen Konsens in der Einschätzung gab, man braucht ein neues Kulturradio, man muss Kulturradio neu definieren und diese Definition ist noch nicht erfolgt. Ist das auch Ihr Eindruck aus dem Bereich der Musik, dass man nicht so richtig weiß, was man da überhaupt machen soll?
Ich bin dankbar, Herr Theissen. Sagen wir mal ganz kurz so, ich würde es mir den Luxus leisten, weil ich nicht im WDR beschäftigt bin, an diversen Institutionen und Rundfunkanstalten in Deutschland, darf ich sagen, arbeite. Aber letztlich bin ich auch, obwohl trotz der akademischen Bezüge, bin ich freischaffend. So, also ich steige von außen ein und sage Folgendes. Ich bin für die Diskussion sehr dankbar. Ich finde das total wichtig, dass jetzt auch gesprochen wird, dass Sie alle da sind. Ich finde manches von dem, was gesagt worden ist, durchaus hochinteressant und relevant. Und ich finde, man sollte dieses Potenzial nutzen. Man sollte nicht sozusagen im Binnengefecht verharren und sagen, da sind jetzt diese Schwierigkeiten, das sind jene, da haben wir uns schon missverstanden, sondern ohne jetzt irgendwie beschönigend oder falsch harmonisieren, weil man muss diese Energie, denke ich, nutzen. Und dann leiste ich mir so zwei Richtungen. Die eine ist, darüber nachzudenken, was geht überhaupt falsch in dieser Republik, meines Erachtens. Es geht nicht nur um Rundfunk, es geht darum, dass ein bestimmtes Verständnis von Kunst und Kultur unter den Teppich gekehrt wird. Warum, können wir lange darüber sprechen, aber und das ist ja, wie manche schon gesagt haben, ist kein Sahnehäubchen oder irgendwie begleitend oder so, sondern das ist essentielles Material. Wir brauchen Nährstoffe hier. Wir brauchen Material, was uns mehr liefert als Fastfood. Das haben Sie auch schon sehr schön gesagt. Und ich glaube, da haben wir auch einen Konsens. Ich will hier niemandem unterstellen, dass jemand böse und zynisch da am Werke ist. Die andere Sache ist, betrifft auch eher einen Gesamtkomplex, weil ich hänge ja auch in diversen Akademien rum und ich hänge aber auch es wird immer so gesagt, also ich stehe jetzt für die neue Musik. Ich bin Trommler, ich musiziere und ich habe mit sehr unterschiedlichen kulturellen Gebieten zu tun. Das Problem ist, dass es wird überall kaputt vermittelt. Das betrifft auch die Rundfunkanstalten. Es gibt nur noch Kunst und Kultur und so weiter, Vermittlung. Alles wird selbstreferenziell, ist nur mit Vermittlung befasst. Das Problem ist, das klingt immer so nach Langzeitarbeitslosen, nichts gegen Arbeitslose natürlich, oder schwer zu vermitteln ist Rüde im Tierheim. Also es geht nicht darum, irgendwas zu vermitteln, was schwer vermittelbar ist, sondern wir befinden uns in einer Situation, wo das für uns gesellschaftlich, sage ich mal, so insgesamt, auch über die Musik hinaus, von ganz entscheidender Funktion und Wirkung ist, dass wir dass wir Räume schaffen, auch bewusst Räume schaffen, Gefäße produzieren, in denen wir darüber nachdenken, wie kann es kurz, mittelfristig, aber auch langfristig weitergehen. Das sind jetzt schon ein paar Ansätze gewesen. Und ich finde, deshalb, wir haben übrigens eine Sache, ich finde, an dieser Kunstvermittlung ist letztlich ein Buchstabe zu viel, nämlich das V. Ich glaube, es geht um Kunstermittlung. Also von wegen Qualitäts, also wir müssen darüber nachdenken, wo gibt es überhaupt noch, wo gibt es Kriterien? Also Krinäen heißt im Altgriechischen, wie Sie alle wissen, sich entscheiden ursprünglich. Also wo gibt es Kriterien? Ist das gleiche Wortursprung wie Krise. So, und jetzt habe ich das Gefühl, der WDR 3 ist über mehrere Jahrzehnte weg in der Krise. Das hängt eben auch mit dem gesellschaftlichen Umfeld zusammen. Es ist nicht isoliert zu betrachten. Und jetzt möchte ich das Gegenteil tun, also über diesen Gesamtausblick hinweg mal fragen. Also ich habe versucht, mich bei bestimmten rechtschaffenden Menschen unterschiedlicher Couleur auch innerhalb des Senders kundig zu machen. Weil man hat Todesangst, wenn man auf so eine Bühne tritt. Also ich habe die zumindest. Und ich mache das schon seit mehreren Jahrzehnten in unterschiedlicher Form. Und deshalb wollte ich natürlich nicht so ganz völlig uninformiert sein. Und da muss ich Ihnen sagen, also ich will niemandem Unredlichkeit unterstellen, aber es passiert doch einiges an Augenwischerei, Herr Schmitz, meines Erachtens. Weil die Augenwischerei besteht nicht darin, dass alle sind besorgt und so weiter, dass es gut weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, nach dem, was ich gehört habe, dass eben ein gewisser Teil des Potenzials, was da ist, um sachgerecht, fachgerecht genau diese Fragen zu stellen, also die eben bei sowas Nebensächlichen wie Musik zum Beispiel ansetzen und letztlich aber in die Mitte der Gesellschaft, die nur aus Rändern besteht, letztlich irgendwie hineinzielt, dass da doch durch die Art der kleinen Veränderungen, die da so im oder konkret in eine Frage hinein formuliert, wie können Sie das machen, dass Sie die Fachredaktionen auflösen und dann also einen Hauptteil der Verantwortung so als hierarchische Zwischenebenen hinein buxieren, die, ich will das jetzt nicht werten den Menschen gegenüber, aber die mehr oder weniger funktional journalistisch ausgerichtet sind und nicht sozusagen auch dafür letztlich darauf noch reflektieren können oder damit umgehen können, dass Menschen, es sind ja immer Menschen, schönerweise Rundfunk sind
der Menschen, die das machen. Es geht ja nicht jetzt nur so um abstrakte Strukturen, die da so peu à peu so aufgeweicht und verändert werden, so eine Art Magazinisierung letztlich. Das ist ziemlich unangenehm eigentlich, also im Verhältnis zu dem, was da mal gewesen ist. Aber die Frage ist eben, wo gibt es dann, wo werden Menschen auch immer noch ins Recht und in die Situation hinein buxiert, wie ich das eben genannt habe, dass sie für das, was sie da tun, auch wirklich noch stehen können. Also das Problem ist ja, dass Herr Riehl zum Beispiel, der dieses, glaube ich, erfolgreichste Format, nämlich das Mosaik am Morgen, was also schönerweise, Sie sagten es eben auch, man will was anderes frühstücken als zu Abend essen. Ne? Das heißt, also es ist ja völlig in Ordnung, dass da morgens sowas ist, was also einen schönen Umlauf bietet, quasi ein Panorama bietet. Also dass so jemand, der hat, glaube ich, 20 Mal im Monat Mosaik moderiert. Ja? Das heißt, er hat für sein Ding, was er gemacht hat, konnte der hundertprozentig einstehen. Wenn heute irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, x Moderatorinnen und Moderatoren eingesetzt werden an Redakteure und alles wird so komisch austauschbar, da ist niemand mehr da, der für sein Format steht und der für die Sachen kämpfen kann. Das ist meine Frage.
Wollen Sie direkt antworten, sonst würde ich die anderen beiden Mitarbeiter vom WDR auch gerne nochmal zu Wort kommen lassen. Und zwar daran anknüpfend, was jetzt auch gesagt worden ist. Ich meine, eines der Probleme, auch der Problem in der Diskussion ist ja, wenn immer die Rede davon ist, dass das Programm das kulturelle Leben der Region abbildet, ne? Wo man dann so tut, als ob sozusagen das Programm selber nicht zum kulturellen Leben gehört. Also da fangen ja im Prinzip schon systematisch die Probleme an. Das andere, was ich sehe, da hat Manos Zangaris ja auch drüber geredet, ist, Wolfgang Schmidt sagt hier, tja, WDR 3, da wird jetzt was verändert, aber WDR 5 ist ja eigentlich auch ein Kulturprogramm. Von daher, was da kommt, ergänzt sozusagen das, übersieht völlig, dass, wenn ich das richtig sehe, das Ganze da ausgelegt ist als Informations- und Serviceprogramm und dass ein Kulturprogramm ja doch irgendwie was anderes ist. Er sagt, oder die WDR-Leitung sagt dann weiter, 18.000 Leute haben unterschrieben, aber das ist ein Klickstorm, die haben da einfach irgendwas angetippt, nicht ernst zu nehmen, mit den Radiorettern wird nicht diskutiert. Hat man aber den Eindruck, dass auch intern, jetzt knüpfe ich wieder bei dem an, was Manos Zangaris hat, wir eine Situation haben, wo Redakteure im WDR sich so intensiv für ihre eigenen Dinge interessieren und sich drum kümmern und diskutieren, wie es seit Jahren nicht mehr war in den letzten Wochen. Und jetzt geht man hin und sagt, ist alles Spinnerei, wir verändern kaum was, wir zocken jetzt diese Reform durch. Von daher meine Frage an die beiden Redakteure, die hier sind, also wenn sozusagen so kalt das Ganze abgebrochen wird, was bedeutet das für die Kreativität und den Selbst- und die Selbstwertgefühle der Mitarbeiter? Weiter. Ja, auch. Ja.
Also ich habe mich durch diese Prozesse in meiner Kreativität überhaupt nicht gebremst gefühlt. Im Gegenteil, ich habe sie beflügelt gesehen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, und da wäre meine Frage an Richard David Precht, wann Sie eigentlich zuletzt WDR 3 gehört haben, muss vor 2008 gewesen sein. Weil wenn Sie mir die Frage stellen, oder wenn Sie hier die Forderung formulieren, man müsste junge Leute ins Programm holen, man müsste was für die jungen Leute tun, dann kann ich nur sagen, wir haben damals 2008 bei der letzten von Ihnen und dem Personal der Radioretter übrigens auch vehement bekämpften Reform auch Programm eingestellt. Das war für manchen vielleicht auch nicht so schön. Auf der anderen Seite ist auch neues Programm entstanden. Das ist genau das Argument, was Sie auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder aus der angeblich so unkommunikativen Geschäftsleitung gehört haben. Man muss Programm einstellen, um an anderen Stellen neues Programm zu schaffen. 2008 wurde Programm eingestellt, um unter anderem eine dreistündige nachmittägliche Sendung zu installieren, die das Vergnügen zu gestalten, ich haben durfte mit zwei liebenswerten Kolleginnen zusammen. In dieser Sendung gibt es Richard David Precht Beiträge, die im Schnitt doppelt so lang sind, wie Sie glauben, dass sie lang wären. Wir senden Beiträge zwischen 5,5 und 7,5 Minuten, und zwar alle. Und ja, ist auch super, finde ich auch. Zum Zweiten haben wir einen Stab von 7 sehr jungen Moderatoren, nicht alle gleich jung, aber jedenfalls ziemlich jung. Und wir haben uns im Laufe der 4 Jahre, die diese Sendung demnächst bestehen wird, darum bemüht, einen Autorenstamm aufzubauen, der auch so zwischen 25 und 40 ist. Also so viel zum Thema junge Leute in WDR 3 holen, ganz abgesehen davon, dass wir eine wunderbare Geschichte haben, die da heißt Live-Musik-Events in dieser Sendung, wo wir regelmäßig junge Musikerinnen und Musiker zu uns ins Studio bitten, um nicht nur mit uns über sich zu reden, sondern auch um da Proben ihrer Kunst zu geben.
Also aber so wir können da jetzt sicher tonnen ideologisch argumentieren. Also wenn Sie sagen, wir haben Beiträge, die 7 Minuten lang sind, mein Gott, was heißt das denn? Die Frage ist doch, schaffen Sie neue Bedürfnisse, wecken Sie kulturelle Bedürfnisse und sind das Herausforderungen an Hörer? Das sind da die Fragen.
Ja, ich würde gerne noch eben Gabi antworten. Gabi, diese Sendung mache ich mit Herzblut übrigens. Ich denke schon, dass das so ist, dass da auch ein vollkommen neues Format etabliert worden ist, was übrigens eine sehr enge Anbindung auch an die Kulturszene und die Musikszene insbesondere in Nordrhein-Westfalen hat. Aber wo ich jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal nochmal das Wort in dieser Runde haben werde, würde ich sehr gerne, Richard David Precht, Sie noch was fragen, weil mir so ein bisschen der Eindruck von Doppelmoral entstanden ist. Sie brechen die großen Themen der Philosophie runter auf ein Niveau, mit dem Sie wochenlang die Bestsellerlisten des Spiegel anführen. Solange also sich bei Ihnen Popularisierung monetär bemerkbar macht, ist sie unverdächtig. Das ist leider Gottes ein bisschen populistisch, muss ich Ihnen sagen. Ganz abgesehen davon, dass Sie in der Folge dieses Erfolges sich darum reichen lassen, wo meines Erachtens die Volksverdummung am größten ist, nämlich in diversen Fernsehshows. Und ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass Ihr Kollege Sloterdijk sich heute zu Ihnen geäußert hat und Sie als Popularisator bezeichnet hat.
Also wenn das Niveau eines neuen Kulturprogramms sein soll, dann vielen Dank. Also das ist ja jetzt eine rein populistische Beschimpfung, die auf Argumentation verzichtet. Nein,
mehr davon. Es spricht vom Ton des Hauses, des sogenannten Hauses.
Und das lässt einen auch vermuten, dass es mit den 7-Minuten-Beiträgen nicht so weit her sein kann.
Wissen Sie, Herr Theissen, lassen Sie mich noch sagen, dass ich Ihre Haltung als Moderator ziemlich tendenziös finde.
Also, dass ein Moderator sozusagen ein neutrales Wesen ist, stammt aus einer Zeit, die längst vergangen ist.
Und nach meinem Radioverständnis gilt das heute.
Ist auch durch die Wirklichkeit immer mal wieder widerlegt worden oder immer wieder widerlegt worden. Also ein Moderator ohne sozusagen eigene Meinung und Temperament ist sozusagen ein Ausfall. Ich will aber jetzt, weil ich eben beide gefragt hatte, bevor Richard David Precht antworten kann, auch nochmal an Gabi Gillen als die zweite Mitarbeiterin von WDR 3, die hier ist, fragen, wie sich eine Beendigung dieser Reformdiskussion, das Nicht-Aufgreifen von Initiativen innen wie draußen, auf das Selbstbewusstsein von Redakteuren auswirkt.
Auf Ihres, die spricht nicht für die Redakteurinnen und Redakteure des WDR.
Also ich hoffe, dass jeder hier für sich spricht, also dass wir ja,
die Frage war anders gestellt, wenn ich das nur kurz... Ja.
Herr Schmidt spricht fürs Haus.
Also ich möchte, erstens möchte ich jetzt gerne, ich mische mich ungern ein, aber ich glaube, jetzt sollte Richard David Precht eben erstmal antworten dürfen, bitte. Oder? Aber nach deiner Bemerkung, Wolfgang, muss ich doch jetzt mal eben meinen Kollegen Arndt Richter fragen, bist du denn auch genauso vorher belehrt worden, was du sagen darfst und was nicht, wie ich?
So, jetzt... Bitte zur Geschäftsordnung, das muss ich klarstellen, weil ja nicht alle das wissen können. Das klang jetzt so als in der Formulierung, was ich sagen darf und was nicht. Es gibt in der Tat den Hinweis an Frau Gehlen, dass sie heute hier für sich spricht, nicht im Namen des Westdeutschen Rundfunks, nicht im Namen der Mitarbeiterschaft, nicht im Namen der Redakteurvertretung, sondern für sich. Was sie sagt, Dazu gibt es überhaupt keine Einschränkungen und ich kenne Gabi Gillen seit 25 Jahren und 30 Jahren. Selbst wenn wir diese Einschränkung gemacht hätten und ich als Direktor, sie würde sich eh nicht dran halten.
Und Gabi, für mich, um deine Frage sofort zu beantworten, für mich hat es auch keine Auflagen gegeben, außer dergleichen, die für dich auch galt, dass ich nur für mich sprechen soll und das habe ich getan.
Ich habe mich nur gewundert, dass eine Frage, die an mich gestellt wird, ich hatte ja gar nicht selber geredet, schon dazu führt, dass nochmal bemerkt wird, dass ich nur für mich selber sprechen darf, denn ich hatte ja noch gar nicht dagegen verstoßen, sondern ich war nur gefragt worden. Ich glaube, wenn ich jetzt eben Herrn Manos Tsangaris zugehört habe, wenn ich Ihnen, Herr Grosse-Brockhoff, zugehört habe oder dir eben, David, Richard, dann muss ich sagen, dass ich, dann denke ich, was ist das für ein irrsinniger Kontrast zu dem, was wir im Moment intern erleben. Denn es ist nicht so, dass all die Ideen oder die Gedanken oder die Vorstellungen, die auch innerhalb von WDR 3 da sind für eine Reform. Also ich möchte mal gleich sagen, nur Menschen, die wie ich sagen, diese Reform finden sie falsch, sind nicht automatisch Leute, die der Meinung sind, der WDR 3 muss jetzt für alle Zeiten so bleiben, wie es heute ist, sondern das sind durchaus vielleicht gerade die Leute, die sagen, es muss unglaublich viel geändert werden oder es sollte viel geändert werden, aber wir wollen es gemeinsam ändern. Wir wollen kreativ sein können, wir wollen miteinander sprechen können, wir wollen miteinander streiten und diskutieren können, wir wollen unsere Ideen nennen können. Und es ist tatsächlich so, wie die Frage von Hermann Theissen eben angedeutet hat, dass durch die ausgebrochene Diskussion in den letzten Wochen, angestoßen von den Radiorettern, unterstützt dadurch, dass der Rundfunkrat erstmal aufgeschoben hat, eine Entscheidung, dadurch, dass Monika Piel in der öffentlichen Rundfunkratssitzung gesagt hat, es sei zwar nicht zustimmungspflichtig, diese Reform, aber dennoch würde sie sich dem Votum des Rundfunkrates auch beugen und würde da in Diskussion bleiben, durch alle solche Faktoren, ist was ausgelöst worden, was ich schon lange bei WDR 3 nicht mehr erlebt habe, nämlich, dass es eine Hoffnung aufgekeimt ist, dass man vielleicht doch miteinander reden kann, dass man vielleicht doch die Chance hat, Ideen von unten reinzubringen in diese ganze Programmdiskussion. Und es hat schon im November einen Brief gegeben an den Hörfunkdirektor Wolfgang Schmitz, der von der überwiegenden Zahl der Redakteure unterschrieben worden ist, die gesagt haben, bitte lasst uns erst über Inhalte reden und dann reden wir über Strukturreform, Organisation und sonst was. Auf diesen Brief ist nicht eingegangen worden, es ist bis heute nicht passiert. Aber jetzt im Moment treffen sich Redakteure sozusagen jenseits ihrer Arbeitszeit und überlegen, wie sie ganz langsam mal wieder damit anfangen könnten, was zu tun. Eine Kultur des Miteinanders, des Miteinanderredens, des Ausdenkens zu entwickeln, die ziemlich kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, weil es so hoffnungslos schien, sich in die Reformprozesse wirklich einschalten zu können. Das andere ist, ich habe zwar meinen ersten Redebeitrag, natürlich bin Wortredakteurin, wahrscheinlich einen großen Schwerpunkt auf dem Wort gehabt. Dennoch ist es so, dass ich, weiß Gott, nicht nur das Wort meine. Ob Musikverhältnisse 70-30%, ob das gottgegebene Sachen sind, ob man die nicht an einzelnen Stellen und so anders machen kann, das lass doch mal dahingestellt sein. Aber wenn es um die Musik geht bei WDR 3, dann frage ich mich, warum wird ausgerechnet bei den Musikgeprägten, und das ist und da stimme ich, was die Musikbeschreibung angeht, mit Wolfgang Schmitz in jeder Hinsicht überein, warum mit Ausgerechnet bei der Musik entschieden, eine wichtige Abteilung in zwei Teile zu zerschlagen? Warum wird ausgerechnet werden dort künstliche Grenzen zwischen aktueller und anderer Kultur gemacht, dass dann plötzlich auch Kollegen, die bisher miteinander gearbeitet haben, in verschiedenen Bereichen sind? Warum werden auch im Musikbereich Formate eingestellt oder reduziert? Warum glaubt man, ich habe nichts gegen computergenerierte Musik, damit jetzt mal kein Missverständnis entsteht. Ich halte nicht den Computer für das Teufelszeug und die Karteikarten für besser. Ich glaube nur, es kommt immer darauf an, wie man mit Hilfsmitteln aller Art umgeht. Also warum wird ausgerechnet das computergenerierte Musikprogramm an eine künftige Planungsredaktion, wie es jetzt vorgesehen ist, angedockt und damit doch ziemlich vielen fachkompetenten Redaktionen gleichzeitig entzogen? Warum wird überhaupt eine Planungsredaktion eingeführt, wo Personal weg ist, was eigentlich kreatives Programm machen könnte? Aber was eigentlich eben Manos Tsangaris hat es so wunderbar gemacht. Es war eigentlich, das hätte man jetzt sofort senden können, genau so, weil es gelebt hat, was Kulturradio auch sein kann oder was Richard eben gesagt hat. Und auch die Gedanken von Herrn Grosse-Brockhoff. Ich habe das Gefühl, Wenn man das alles hört und wenn man das alles aufnimmt und wenn man das alles zusammenpackt, dann würde plötzlich ein so lebendiges Radio entstehen, Musik und Wortbeitrag. Und ich möchte noch ein letztes zu der Quote sagen. Das ist, ich finde das schon merkwürdig, solange Quote steigt oder ist, also die, wenn die Quoten alle halbe Jahre die neuesten Hörerzahlen gesagt werden, das hat schon was vom Heiligen Hochamt, wenn bis die verteilt werden und bis man die dann weiß. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt ganz egal sind, das stimmt einfach nicht. Und es ist jetzt aber so, jetzt wo 10 Jahre Reform, es geht ja nicht nur um die letzten MA-Zahlen, Wolfgang, sondern wo 10 Jahre Reform von 2000 bis heute zu ungefähr einer Halbierung geführt haben, da kann man auch nicht sagen, das ist ein einmaliger Ausreizer oder zu, dann, ihr werdet die Zahlen dann gleich richtig sagen, bestimmt. Da wird dann nicht gesagt, es könnte sein, dass die Reformrichtung falsch war, sondern dann wird gesagt, Quote spielt für uns gar keine Rolle. Also ich habe das Gefühl, dass mit den Zahlen und was die bedeuten, auch nach Belieben umgegangen wird. Und der Respekt, ja klar, ich kann das auch. Und der Respekt vor dem Rundfunkrat, Wolfgang, und dass deshalb bestimmte öffentliche Diskussionen seit Wochen nicht geführt werden, und wir aber jetzt Gott sei Dank heute ja hier sitzen zusammen, das glaube ich einfach nicht. Der Rundfunkrat hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn wir intern wie extern die ganze Zeit fröhlich streiten und diskutieren würden um ein wunderbares Kulturprogramm. Das glaube ich einfach nicht. Aber um das noch zu sagen, wenn es jetzt so wäre, dass alles mit ein paar Justierungen und ein paar kleinen Änderungen, aber die Organisationsreform mit all ihren Folgen und auch die Programmveränderungen mit ihren Folgen, wenn das jetzt einfach am Ende doch so durchgeführt würde, trotz all dieser Hoffnung und Diskussionen und Öffentlichkeit, das wäre, glaube ich, wahnsinnig tragisch für ganz viele Leute, weil ich glaube, so ein Hoffnungsschwung, so ein Glauben, dass man irgendwie auch beteiligt ist und dass die eigene Kreativität und Fähigkeiten und Potenzial einen Stellenwert haben in diesem Haus, das wird dann lange dauern, bis das wieder aufkeimt.
Also Richard David Brecht ist ja eben mehrmals von verschiedenen Teilnehmern befragt worden, beschimpft worden, was auch immer. Wenn Sie jetzt dazu Stellung nehmen, würde ich Sie bitten, das mit noch einer anderen Frage zu verbinden, die ja auch immer wieder mitklang, aber noch nicht so wirklich benannt worden ist. Also diese ganzen Reformprozesse, die jetzt auch nochmal weitergetrieben werden sollen, die auch Organisationsreformen vorsehen, die sozusagen auch eine Unterscheidung zwischen Abwicklungsredakteuren und Planungsredakteuren vorsehen und ja nur weitertreiben, also auch ein Outsourcing von Kompetenz, was es schon länger gibt. Wie verändert das eigentlich das Redakteursbild und trägt das auch dazu bei, dass sozusagen die Leidenschaft im Programm oft nicht mehr zu hören ist?
Ich kann, was die Frage nach dem Redakteursbild anbelangt, eigentlich nur von meiner eigenen Erfahrung reden, nämlich für die Zeit, wo ich als freier Mitarbeiter beim WDR gearbeitet habe, für die vorhin genannte Sendung Das Kritische Tagebuch. Und das war eine Sendung, die sowohl von dem Redakteur gemacht wurde, wie von ihm auch nach außen präsentiert wurde, moderiert wurde. Und es hat WDR 3 in seiner Geschichte ausgezeichnet, dass sie sehr viele hochkarätige, kantige, interessante Personen gehabt hat, die für das, was sie erzählt haben, auch eingestanden sind. Und nicht ein Redaktionsteam auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen allseits geschulten, hausfrauenfreundlichen Moderator, der das verkauft, was er selber gar nicht zusammengestellt hat. Das passt nicht zu WDR 3. Ich möchte das bisschen Redezeit, was ich noch habe, jetzt nicht damit zubringen, mich über diesen Herrn Richter zu ärgern, sondern ich möchte Sie was Wichtigeres fragen. Und zwar, nach all dem, was Sie jetzt gehört haben, also nach 18.000 Hörern, die ihren Protest zum Ausdruck gegeben haben, nach einer WDR3-Redaktion, die in der breiten Mehrheit, Herr Richter ist da überhaupt nicht repräsentativ, diese Reform ablehnt, bei alledem werden Sie am 30. Mai die Reform trotz all des Widerstandes durchwinken wollen? Wollen Sie das tote Pferd durchs Ziel reiten? Meine direkte Frage an Sie.
Wenn es ein totes Pferd wäre, würde ich das nicht wollen, Herr Brecht. Meine Diskussion ist natürlich schon für mich auch sehr spannend gewesen.
ich habe nicht so ganz furchtbar viel Neues gelernt, befürchte ich, weil wir in der Tat zwar nicht öffentlich miteinander geredet haben, aber es natürlich einen Austausch der Argumente gegeben hat. Das Problem, was ich sehe, ist, wir haben noch wenige Minuten und es gäbe so vieles, worauf ich antworten müsste von dem, was Herr Tsangaris gesagt hat, was Herr Lenger gesagt hat.
Ich glaube, die Frage, ob die Reform am 30. Mai durchgewunken wird oder nicht, ist keine unwichtige Frage.
Lieber Herr Precht, ich bin wie Sie und Frau Gehlen und viele andere für ein lebendiges, für ein im Zweifel auch widerständiges, für ein bereicherndes Kulturradio. Ich glaube, dass das, was wir jetzt vorhaben, darüber ist ja gar nicht geredet worden, dass das, was wir jetzt vorhaben, die Entwicklung und die muss, da hat Gabi Gielen recht, täglich in den Redaktionen passieren, die Entwicklung zu einem weiterhin modernen, auf der Höhe der Zeit befinden und relevanten Kulturradio wird durch das, was wir jetzt vorhaben, nicht behindert, sondern ich glaube, es werden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir das können. Ab in die Politik.
30. Mai.
30. Mai. Mein Plädoyer ist, dass wir diese, und ich nenne es nicht Reform, sondern die Programmveränderungen, mit denen, was wir dann neu machen können und was ich für wichtig halte, umsetzen. Man kann das anders bewerten. Ich finde das, was uns die Chance dieser Veränderung gibt, Neues zu machen, wichtig. Ich finde wichtig, einen sehr viel besseren Internetauftritt bei WDR 3 zu haben. Wir reden über Zukunft, Leute. Ich finde wichtig, dass wir sonntags ein Kulturmagazin haben. Ich finde wichtig, einiges an den Ideen, dieses Programm braucht Wandel, braucht Veränderung, die ist damit nicht abgeschlossen. Ich sehe darin, auch mit dem, was wir organisatorisch vorhaben, die Voraussetzung dafür, dass wir uns weiter, und zwar nicht erfolgreich im Sinne der Quote, sondern erfolgreich im Sinne der Relevanz mit diesem Programm entwickeln können. Ich bin dafür, das jetzt umzusetzen. Wir haben ja auch sehr, sehr ausführlich darüber diskutiert, nicht nur top-down, sondern mit vielen, vielen Menschen in den letzten Monaten. Ich bin, Herr Precht, dafür, das jetzt umzusetzen. Wir sind uns übrigens, glaube ich, im Grundsatz sowieso einig. Wir reden gar nicht über das Ob. Ich glaube, wir sind bei dem, was Kulturradio leisten soll und künftig leisten muss, sehr nah beieinander. Wir reden, und darüber würde ich gerne das Gespräch suchen, auch in Fortsetzung dieser Diskussion mit vielen Menschen über das Wie wollen wir und wie müssen wir Kulturradio weiterentwickeln. Dass wir es weiterentwickeln müssen, ist für mich überhaupt keine Frage.
Herr Große-Brockhoff, Sie hatten sich zu Wort gemeldet und werden dann auch, darf ich nur einen Satz sagen. Als wir heute Nachmittag telefoniert haben, waren wir uns, glaube ich, darüber einig, dass eine der wesentlichen Aufgaben von Kulturradio ist, zur Entwicklung von Unterscheidungsvermögen beizutragen. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, bei der letzten Wortmeldung von Herrn Schmitz, dass er genau das eben nicht will. Er sagt, wir sind alle einer Meinung und es sind nur periphere Sachen. Also die Unterschiede werden überhaupt nicht wahrgenommen. Und das scheint mir auch zu spiegeln, wie sich Programm entwickelt. Also die wirkliche Kritik, die ein Radio leisten müssen an den Verhältnissen oder das Querdenken, wird nicht geleistet, sondern man fordert das ja sogar. Herr Schmitz hat ein Interview gemacht, man will keine Rezensionen, damit die Bücher bewertet werden, sondern man will Rezensionen, damit Leute über Partys darüber reden können.
Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mal eben kurz dazwischen gehen, weil das ein liebevoll verbreitetes Zitat ist.
Was man ja nachlesen kann.
Nicht nur von den Radiorettern. Ich habe, ich glaube, im Zusammenhang mit der Programmreform 2008 gesagt, ich schäme mich auch nicht dafür, wenn Leute WDR 3 einschalten, um über das, was sie gehört haben, auf Partys zu sprechen. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, WDR 3 soll ein Partysender werden, sondern ich heiße alle, die an Kultur interessiert sind, in diesem Programm willkommen. Und das hat mit Quote nichts zu tun, das hat mit Relevanz zu tun. Ich freue mich, wenn
der Teil, und zwar möglichst großer Teil derer, die sich als kulturaffin bezeichnen, die da engagiert sind, die da produktiv sind. Wir haben gar nicht über die Rolle des WDR als Kulturproduzent gesprochen. Die ist nämlich auch eine gewaltige. Wir sind der größte Auftraggeber von Kompositionsaufträgen. Wir machen die allermeisten Musikproduktionen, weit mehr als der nächstgrößere SWR. Ist ja jetzt unter den Tisch gefallen. Also wir tun ganz, ganz viel. Und wir tun das für alle, die an Kultur interessiert sind. Und ich betreibe keine Gleichmacherei, sondern ich sage nur, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir uns doch in der Leidenschaft, gutes Kulturradio zu wollen, einig sein. Und da dürfen Sie mir nicht absprechen oder sollten vielleicht nicht, dass mich diese Leidenschaft als Mensch, der seit 40 Jahren Kulturradio macht, auch vorantreibt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir künftig auch konstruktiver gemeinsam was für die Zukunft von
Kultur. Ja, aber da wäre das Einfache, der Forderung nach Moratorium zuzustimmen. Herr Große-Brockdorf, Sie wollten sich sowieso melden und bitte auch Unterscheidungsvermögen, wenn Sie da mit drauf eingehen können.
Ja, also was wir heute Nachmittag unter Berufung auf Baudrillard besprochen hatten, war, dass wir heute in einer solchen Flut von Bildern, Zeichen, Informationen allgemein leben, dass wir dazu gar keine Instrumente haben, um zwischen gut und schlecht, böse und so weiter zu unterscheiden. Und dass das auch dabei um kulturelle Werte geht und dass ganz wesentlich die Kultur und damit auch ein Kulturradio dafür Instrumente liefern können, dieses Unterscheidungsvermögen herbeizuführen. Und dass man daran meines Erachtens heute mehr denn je arbeiten muss. Und dass ich auch die Chance sehe, dass das dazu in dem eben von mir beschriebenen Maße oder auf einem solchen Wege, auf eine solche Art und Weise geschieht. Nun habe ich mich eben gemeldet, um zu sagen, also das Bild, Herr Precht, vom totgerittenen Gaul, finde ich ein bisschen stark. Erstens befürchte ich, dass er noch nicht totgeritten ist. Und zweitens soll man eigentlich mehr darüber nachdenken, und zwar konstruktiv. Was macht man jetzt in dieser verfluchten Situation? Und eins, Herr Schmitz, ist in jedem Fall der Fall. Und das können Sie nicht leugnen, und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und ich sage Ihnen eins, und da bitte ich jetzt mal nicht zu applaudieren, weil man immer das Gefühl hat, man ist einer, der nur um die Gunst des Publikums buhlt. Sie haben gerade im WDR 3 ein so hochkompetentes Team, dass ich seit Jahrzehnten mit allen Wechseln, obwohl ich mich teilweise über einige Linke da geärgert habe, schwarz wie die Nacht. Aber es war gut. Und ist auch gut. Und das ist das Entscheidende. Und dass Sie dieses Team, wenn Sie das jetzt so durchziehen, in einer Weise demotivieren, wo ich überhaupt nicht weiß, wie die Qualität gehalten werden soll. Das kann so meines Erachtens nicht laufen. Und es gibt meines Erachtens in dieser Situation nur eines, dass beide Seiten, und da sage ich beide, wohlgemerkt, es kann nicht bleiben, wie es ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass es auch im WDR manch einen Betonkopf gibt, der es gern so halten möchte, wie es jetzt ist und wo er sich wohlgefühlt hat. Oder ein reines Zurück kann es meines Erachtens in dem Sinne auch nicht sein. Vielleicht Rückbesinnung auf manche Tugenden, aber in heutigen Formen. Aber dass beide Seiten aufeinander zugehen und dass sie sich, ich sehe keinen anderen Weg, irgendwo dafür einen externen Moderator suchen, eine Frist setzen, bis wann sie es geschafft haben wollen und daran gemeinsam arbeiten, aber jetzt nicht zum 31. Mai, zack, bumm, durchsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch ein Rundfunkrat macht. Und bei aller Liebe, da glaube ich, haben inzwischen auch wir Politiker, ich bezeichne mich zwar nicht als Politiker, weil ich eigentlich stolz darauf bin, politischer Beamter zu sein, da sehe ich immer noch einen feinen Unterschied, aber ich glaube, auch wir Politiker haben inzwischen gelernt, dass man bei solchen Diskussionen echt zuhören muss, längst nicht alles akzeptieren, aber den eigenen Standpunkt ändern muss und das auch zugeben muss, dass man sich vielleicht in dem einen oder anderen oder auch einer Menge von Punkten geirrt hat und ganz schnell, konzis, in größtmöglicher Geschlossenheit gemeinsam an einem neuen Konzept zu arbeiten.
So, mit diesem wunderbaren Appell an die praktische Vernunft, was ja vermutlich auch einige Rundfunkräte, die hier sind, gehört haben, und was ja die Moratoriumsordnung und die offene Diskussion und die Arbeit an der Motivation und Aufrechterhaltung Motivation stützt, möchte ich jetzt diesen Teil der Diskussion beenden und wie angekündigt.
Darf ich trotzdem noch eine Anmerkung machen?
Eine kurze?
Ja, bitte. Ja. Also natürlich hat es Richard David Precht nicht nötig, auf die Anwürfe von Herrn Richter einzugehen. Nein. Nur was ich mich gefragt habe, als ich eben zuhörte, ist das der Stil, in dem innerhalb des WDR mit Kritikern umgegangen wird, ist etwa so zu erklären,
ja, das
dass
jetzt,
wo immer man mit WDR-Redaktionen spricht,
diese Diskussion jetzt bitte nicht
Angst
führen. Also ich glaube, das ist klar geworden, dass das ein Stil ist, den man nicht so wirklich mag, und das müssen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit diskutieren. Also ich möchte jetzt die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen, Stellung zu nehmen, sich einzubringen. Bitte alle, sich knapp zu fassen, möglichst knapp zu fassen, weil wir nicht endlos hier im Schauspielhaus bleiben können. Wolfgang Schmitz sagt gerade, er muss um 10 gehen. Es stehen links und rechts Mikrofone. Das Licht ist jetzt so, dass ich Sie kaum sehen kann. Von daher ist meine Bitte, einfach an die Mikrofone zu gehen, und wir wechseln uns dann links, rechts ab. Tja, wenn keiner noch was sagen will. Alle Fragen geklärt?
Ja. Ich würde gerne mal fragen, warum eigentlich dieser Konflikt, der ja abgebrochen gesetzt hat, die WDR, der Berichterstattung, nicht stattgefunden hat. Das ist ja eine öffentliche, rechtliche Anstalt, die eigentlich über Zivilisten berichtet hat. Warum ist das nicht geschehen?
Das ist eine Frage an den Hörfunkdirektor.
Ja, ich kann die Frage gerne wiederholen, warum es denn keine Berichterstattung im eigenen Programm gegeben hat über diesen Konflikt. Wie bitte? Ja, das ist eine verständliche Frage. Man lernt ja daraus. Also ich will dabei sagen, ich habe das eben schon erwähnt, das hat ja bei Ihnen Heiterkeit hervorgerufen, dass wir uns teilweise in der Kommunikation zurückgehalten haben wegen... Naja, also das spielt jetzt an, das ist jetzt ohne Verstärkung nicht zu verstehen auf die Sendung Funkers. Auf die Sendung, ich wollte es Ihnen doch gerade versuchen zu vermitteln. Das spielt an, die Kritik da oben, wenn ich es richtig verstanden habe, auf unsere Sendung Funkers Wahrhaftplatz, wo wir ja über die Programmveränderungen mit Hörerinnen und Hörern diskutiert haben. Ich weiß nicht, was Sie denn nun genau meinen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Kommentarfunktion nun nach kürzester Zeit geschlossen haben. Sei es drum. Ich will nur sagen, ich glaube, dass wir, und darüber müssen wir auch nachdenken, über die Frage, wie wir mit dieser ganz anderen Weise, in der jetzt Kritik auf uns zugekommen ist, umgehen. Das war das allererste Mal, dass der WDR
bei einem Programmprojekt oder überhaupt von einem sogenannten Klicksturm betroffen war, dass da plötzlich eine ganz andere und sicherlich interessante Öffentlichkeit sich gemeldet hat. Wir haben geregelte Verfahren dafür, wie wir mit solchen Prozessen umgehen. Und ich glaube, ja, weil wir unsere Aufsichtsgremien dazu haben, zunächst einmal. Ich glaube, dass wir nicht optimal reagiert haben. Ich glaube, dass wir in der Kommunikation durchaus Fehler gemacht haben, dass wir auch in Teilen zu spät reagiert haben. Das will ich sehr selbstkritisch sagen. Wir denken gerade darüber nach, wie wir da künftig schneller und angemessener reagieren können. Das ist selbstkritisch gesagt Verbesserungsbedürftig.
Wenn ich das eben sage, nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern das war ja auch journalistisch mehr als bedenklich, dass über so eine große Bewegung in so einem großen Sender nicht berichtet wurde.
Tja, Herr Theissen. Sie sind ja Moderator, aber ich habe ja gerade gelernt, der Moderator muss mit Leidenschaft und eigener Meinung da reingehen. Ich könnte, wissen Sie, lassen Sie uns da nach vorne gucken. Was? Ja, an mir liegt es nicht, bitte.
Zunächst der Herr hier rechts und dann Sie links.
Ist das hier an, das Gerät? Ja. Pater Rock, ich bin ein normaler Hörer, bin vollkommen verblüfft darüber, wie ignorant bisher von Seiten des Senders diese große Resonanz aufgenommen worden ist. Jetzt zeigen Sie heute Abend hier so eine Andeutung von neue Situation, also ungewöhnlich, unbeweglich, muss ich sagen, statt zu jubilieren. Es ist gesagt worden, es ist das Hu der Kulturszene. Es sind unglaublich viele, da schreibt Frau Piel noch in dieser Woche oder in der letzten Woche, schreibt sie, es sind nur Klicks. Es ist überhaupt sind gar keine Unterschriften gemacht worden. Was ist denn das für eine fatale Bunkermentalität bei Ihnen, statt sich hinzusetzen und zu sagen, es sind haufenweise hochinteressierte Leute, hochinteressante Leute obendrein und Sie finden überhaupt keinen Weg, sagen, ja, wir müssen sogar die Papiere geheim halten aus Respekt vom Rundfunkrat. Das ist doch absurd, was Sie hier machen.
So, jetzt ist der Herr da links dran.
Also ich bin Radiohörer, unregelmäßig, höre sehr häufig den WDR 3, seltener WDR 5. Finde, WDR 5 verdient nicht, Informationssender genannt zu werden. Kurze Schlussfolgerung. Es gibt im WDR viel Unterschiedliches. Heute bin ich sehr beeindruckt davon, Herr Dr. Wolfgang Schmitz, mit welcher Arroganz Sie hier auftreten. Es ist für mich die Arroganz der Macht. Ein zweiter Punkt, Sie kennen den Satz von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aufklärung ist der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Auch dafür liefern Sie hier für mich das Beispiel. Selbstverschuldet insofern nicht, dass es einen gibt, dessen Leitung Sie benötigen, um Ihren Verstand zu gebrauchen, der zweifellos sehr entwickelt ist. Sie brauchen nicht einen anderen. Die Leitung findet durch so etwas Nebulöses wie den Zeitgeist oder Mainstream statt. Sie werden es selbst wissen, an welcher Stelle Sie sich auf das Material verlassen, ohne selbst nachzudenken, ohne selbst zu recherchieren. Und Sie werden es selbst wissen, wie unredlich viele Ihrer Beiträge heute waren.
Ja, bitte da rechts ist jetzt wieder
nochmal. Ja, ich, Peter Förster von der Uni Köln. Mir scheint ein Widerspruch zu sein, dass zum Teil die Jugend herangezogen wird, um für alle die Zukunft zu erschweren. Und zwar meine ich, müsste die Aufgabe der Medien gerade darin bestehen, nicht Leute einzululen oder irgendwie für den Tag, dass sie irgendwas durchhören können und dann zufrieden sind, sondern die Wahrheit zu sagen und aufzuklären gegen die ganzen Lügen, die aber überall verbreitet werden und gerade eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich möchte das an einem Beispiel, was wir gestern an der Uni diskutiert haben, zur Frage Libyen. Nämlich wir haben festgestellt, jeder Krieg, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Und alle Kriege der letzten Zeit sind mit Lügen geführt worden. Und große Teile der Medien mittlerweile, weil eben keine eigenständige Recherche mehr stattfindet, weil Strukturen, die es mal gab, kaputt gemacht werden, gespart wird und nur das wiedergegeben wird, was irgendwie mal DPA-Meldung oder sonst was ist, das unzureichend ist leider noch. dass aufgeklärt wird dafür, dass diese Welt friedlicher wird und was wirklich Ursachen für diese Kriege sind. So, das sind, meine ich, die Aufgaben dessen, dass eigentlich gerade ein öffentlicher Rundfunk wahrnehmen müsste. Und die eigentliche Frage, die sich dann stellt bei der Bewertung einer Entwicklungsrichtung, ist doch, wie tragen denn diese Reformen, die gerade geplant sind, dazu bei, dass es mehr kritische Stimmen gibt, mehr Recherchemöglichkeiten, mehr Möglichkeiten, wirklich genau hinzuschauen und den Sachen auf den Grund zu gehen, dass dem, was die Bild-Zeitung verbreitet, die Griechen sind schuld und die faulen Arbeitslosen, wirklich über die Verursacher der Krise, der Wirtschaftskrise zum Beispiel, darüber aufgeklärt wird und Einsichten in der Bevölkerung für alle verbreitet werden. Das sind doch die höchst aktuellen Aufgaben angesichts der Zeit, in der wir leben. Das, meine ich, wäre vor den Maßstäben eine Reform auf Höhe der Zeit. Und mir ist nicht ersichtlich geworden, wie das dazu beitragen soll. Ich meine, die Frage müsste man sich doch stellen, wie man Voraussetzungen schafft für ein Radio, das dazu führt, dass alle aufgeklärter und alle mehr in die Lage versetzt werden, dass die Lügen entlarvt werden und eine friedliche und humane Gesellschaftsentwicklung in die Wege geleitet wird.
Ja, danke. Jetzt auf der linken Seite.
Ja, mein Name ist Rüdiger Becker. Ich war früher der Teamleiter der aktuellen Kultur bei WDR3 und habe in diesen Jahren auch die Reformprozesse mitbegleitet und auch immer loyal mitvertreten und am Anfang auch mit sehr viel Euphorie mich da engagiert, genau wie Arndt Richter, weil ich eben der Meinung war, das damalige Kulturradio WDR3 war schon in vielen Bereichen recht verstaubt und da musste wirklich ein bisschen frischer Wind rein. Ich habe aber das Gefühl jetzt in all den Jahren, wie sich das weiterentwickelt hat, dass da vielleicht ein bisschen was durcheinander gewirbelt wurde, aber dass eigentlich die Frage aus dem Blickfeld geraten ist, was ist eigentlich das Kulturradio, das wir wollen? Welchen Begriff von Kulturradio haben wir eigentlich? Für welche Form von Kulturradio brennen wir? Was wollen wir über Verschiebungen von Sendeplätzen und da was hintun und dort was wegtun hinaus? Was wollen wir eigentlich konkret damit erreichen? Und in den letzten Jahren komme ich eigentlich auch mehr und mehr zu der Überzeugung, dass vielleicht auch der Begriff Kulturradio zu einengend ist. Kultur gehört eigentlich in jedes Radioprogramm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. In 1 Live muss Kultur vorkommen, genau wie in WDR 2. Das tut es ja auch. Ich denke mal, die Leute, die sich eher auf Partys über Bücherrezensionen unterhalten wollen, die haben wahrscheinlich eher Christine Westermann bei WDR 2 gehört. Das ist ja auch gut so. Aber ein Kulturradio, das nur aus Kultur besteht, wie es bei WDR 3 immer stärker wird, ist für mich eigentlich so sinnlos wie ein Wirtschaftsradio beispielsweise. Es gibt ja auch kein Radio, das nur aus Wirtschaftsbeiträgen besteht. Was mich beunruhigt, ist, dass die politische Information, die politische Reflexion aus WDR 3, darüber ist heute noch gar nicht gesprochen worden, immer mehr verschwindet. Eine Sendung wie das Kritische Tagebuch ist inzwischen ersatzlos gestrichen. Die politische Information, die auf WDR 3 lange Jahre auch mehr war, als nur Korrespondentenberichte abzusenden, sondern eben auch in Kommentaren zu reflektieren, auch Themen aufzugreifen, die jenseits der Schlagzeilen liegen. Das ist jetzt mittlerweile durch Nachrichten mit O-Tönen ersetzt worden. Das ist aber für mich nicht dasselbe. Also ich meine eigentlich, ein Programm wie WDR 3 müsste genauso wie alle anderen Programme ein Vollprogramm sein, in dem Kultur ihren Platz hat, in dem Wissenschaftsthemen ihren Platz haben, in dem Politik ihren Platz hat, meinetwegen auch Sport, halt in einer anderen Zugangsweise als in den anderen Programmen. Ich glaube, dass wir eigentlich auch in den letzten Jahren mehr und mehr in die Richtung gehen müssen, dass es einfach bestimmte Publikumssegmente gibt, die sehr unterschiedliche Interessen und sehr unterschiedliche Hörgewohnheiten haben, und die aber eigentlich ein Vollprogramm haben möchten, mit allem, was sie interessiert. Und vielleicht ist eben WDR 3 das Programm der Zeitleser, meinetwegen. Das meine ich jetzt nicht elitär und abgehoben, sondern einfach ein Programm für Hörer, die eben einen anderen Zugang, vielleicht einen höherschwelligen Zugang haben zu vielen Themen als andere Programme. Und vielleicht wäre ein Moratorium, wie es hier gefordert wird, auch sinnvoll, um noch mal genau darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich insgesamt mit diesem Programm?
Ich kann das wirklich nicht gut sehen. Ist da jetzt noch eine Wortmeldung auf der linken Seite? Ja, bitte.
Ja, guten Abend. Es ist ja schon vieles sehr Gutes gesagt worden in meiner aus meiner Sichtweise auch. Was ich habe ja auch diese Radioretter-Unterschriftenaktion unterstützt, bin trotzdem nicht mit allem einverstanden. Ich bin allerdings, wie Sie vielleicht feststellen, kein Rentner. Ich bin 29 Jahre alt und gehöre wahrscheinlich hier zu der jüngeren Minderheit. Warum? Die Jugendlichen werden nicht gefragt. Wann läuft denn bei 1Live Kultur? Um 23 Uhr. Wann hört man das Studio Akustische Kunst? Freitagabend um 23 Uhr. Wer hört da bitte akustische Kunst, Experimente mit irgendwelchen Landschaftscollagen und so weiter? Wer hört sich sowas im Radio an um 23 Uhr? Menschen, die zur Arbeit müssen durch die Woche, die Sendungen vielleicht nicht freitags hören, sondern zum Beispiel Dienstag auch die Sendungen hören möchten. Gestern Abend war wunderschöne Musik auf WDR 3. Aber wer kann sich die Sendung anhören, wenn er morgens um 6 Uhr raus muss? Natürlich, man kann das aufnehmen. Es gibt den WDR-Rekorder. Aber Sie sprechen doch damit die Leute nicht an. Sie fragen nicht die Jugendlichen. Sie fragen nicht die älteren Leute, die zuhören. Sie fragen niemanden. Sie sagen so, wir reformieren jetzt. Und ich möchte Ihnen noch eins sagen. Ich studiere jetzt Musikwissenschaft. Das habe ich dem WDR zu verdanken. Denn ich habe mit 6 oder 8 Jahren habe ich angefangen, das Studio Akustische Kunst zu hören. Da lief das nämlich nicht um 23 Uhr, sonst hätte ich nämlich Ärger gekriegt. Es lief nachmittags, es lief zu einer Zeit, wo jetzt die Menschen wahrscheinlich nach den Hörgewohnheiten so ein Plätscherprogramm hören wollen, was sie auf WDR 2 hören, was sie auf WDR 4 hören, was sie auf 1Live hören. Denn diese Programme, und das möchte ich noch abschließend sagen, da nutzen sie das Potenzial überhaupt nicht. Aber Herr Schmitz, Sie nutzen ja gar keine Potenziale, denn Sie könnten höchstens die Rhetorik der Argumentation über nichts lehren. Was viel wichtiger ist, ist aber, der WDR hat Potenzial, denn er hat ein ganzes Programmpaket von 6 Programmen. Gut, Funkhaus Europa, das kriegt man nicht wirklich ins terrestrische Radio, aber mein Gott. Aber Sie können das Programm nutzen, Sie können auf 1Live mal auf klassische Musik aufmerksam machen, Sie können auf WDR 2 mal auf die Informationen auf WDR 5 aufmerksam machen und nicht nur, wenn der Literaturmarathon ist. Das möchte ich Ihnen nur sagen und ich danke Ihnen, dass Sie früher Musiksendungen tagsüber gesendet haben. Denn deswegen studiere ich jetzt Musikwissenschaft an der Abteilung für Sound Studies in Bonn und weiß, dass Musik und Klang wunderbar ist. Und bitte denken Sie auch an solche Hörer.
Mein Name ist Eberhard Rondholz. Ich bin als Hörer hier, als Hörer, der auch Ansprüche hat. Und ich finde, als solcher bin ich vom Hause in einer Art und Weise abfällig und verächtlich behandelt worden als Unterzeichner, einer der 18.000 und als Unterzeichner der Petition. Ich muss schon sagen, das war eine Art der Publikumsbeschimpfung, wie es sie in der Geschichte des öffentlichen rechtlichen Rundfunks noch nicht gegeben hat. Aber ich bin auch mal Rundfunkmacher gewesen, verantwortlicher Redakteur für Sendungen wie das Kritische Tagebuch, Kritische Chronik aus Kultur und Politik, die Sendung Meinungen über Bücher, die Sendung Am Abend vorgestellt, die Sendung Samstagabend in WDR 3, die Sendung Dokumente und Debatten und so weiter und so fort. Alle Sendungen, die es nicht mehr gibt, das mag man bedauern oder nicht. Was ich sehr bedauere, ist Folgendes. Bitte? Ja, Filme gelegentlich auch, ja. Was ich sehr bedauere, ist Folgendes, dass ich in einer Art und Weise vom Haus behandelt worden bin, als Hörer, der Ansprüche hat, als geriatrisches Problem zum Beispiel. Dazu kann ich nur sagen, ich erfreue mich einer einigermaßen intakten geistigen Frische. Das können Leute bezeugen, die mich ab und zu noch lesen. Und wenn ich so alt werden sollte, wie meine Eltern geworden sind, in geistiger Frische, und das ist beim heutigen Stand der Medizin nicht auszuschließen, ja, lieber Wolfgang, so ist das, dann werde ich noch 20 Jahre lang Radio hören und dann habe ich auch Ansprüche an das Radio. Das will ich ja auch mal sagen, auch an WDR 3, vor allen Dingen an WDR 3. Denn was heißt eigentlich, Wolfgang, zukunftsfähiges Radio? Das höre ich immer. Da habe ich keine Zukunft drin in dem Radio, oder wie? Ich meine, wir sind ja auch noch da. Und die jungen Leute, an die jetzt der WDR 3 herangehen will, die werden auch mal Eltern, dann wollen sie vielleicht auch mal was anderes hören, nämlich das, was ich jetzt gerne hören möchte. Es gibt auch die Leute über 70 als Hörer noch und es werden immer mehr. Also wir können nicht einfach sagen, ja, zukunftsfähiges Radio ist für die jungen Leute da. Das ist eins. Das andere ist, abgekanzelt wurden die Radioretter als einem veralteten Kulturbegriff verpflichtet. Ja, habe ich das richtig verstanden, Wolfgang? Nicht? Kulturbegriff der 68er oder sowas ähnliches. Ich weiß ja, du bist in den Rundfunk gekommen vor weiß ich wie vielen Jahren noch mit der Latzhose. Hast du noch nicht mal auf einer Veranstaltung gesagt. Warst du auch stolz darauf, nicht? Gehörtest ja auch mal zur Protestbewegung, ja. Nicht? Aber das ist ja nun lange her, gut. Nur was für ein Kulturbegriff liegt eigentlich dem Konzept für WDR 3 heute zugrunde? Das würde ich von dir gerne mal wissen. Und das würde ich gerne von Hans-Joachim Lenger wissen, was vielleicht eine Alternative dazu wäre. Der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist nicht einem, wenigstens WDR 3, nicht einem Kulturbegriff der 68er verpflichtet. Der Kulturbegriff des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist entstanden und entwickelt worden nach 1945 von Antifaschisten nach 1000 Jahren Goebbelscher Rundfunkbarbarei. Und da haben Leute vom BBC mitgeholfen, wie Sir Hugh Carlton Green, und da haben dann Leute wie Axel Eggebrecht und Ernst Schnabel und so weiter Formen des Rundfunks entwickelt, die überhaupt nicht veraltet sind bis heute. Essay und Durchkurs, Diskurs, streitbare Auseinandersetzung und so weiter und so fort. All das hat heute immer noch Platz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jedenfalls auf WDR 3. Und Kulturbegriff, das würde ich gerne mal wissen, was für ein Kulturbegriff ist eigentlich, steht hinter dem Konzept für WDR 3 und die sogenannte Reform. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Danke.
So. Es sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch zwei Wortmeldungen, eine rechts, eine links. Ich glaube, die sollten wir uns noch anhören, und dann würde ich gerne die Aufforderung von Ewald Rondholz aufgreifen wollen und am Ende doch wirklich Wolfgang Schmitz bitten, seinen Kulturbegriff, den er seinen Reformen zugrunde liegt, zu erläutern, und auch Herrn Lenger bitten, den Kulturbegriff, den die Radioretter dagegen setzen, zu erläutern. Aber lassen wir bitte noch die beiden Wortmeldungen hören. Sie bitte.
Ich möchte eigentlich zu Ihnen zurückkommen, wo Richard dann recht gesagt hat, dass die repräsentative Demokratie offensichtlich an ihre Grenzen gelangt ist. Also wenn der Herr Rundfunkdirektor darauf verweist, dass die Entscheidung im Rundfunkrat sitzt, dann würde ich doch vorschlagen, sofern das noch nicht geschehen ist, eine Rundfunkratssitzung einzurufen, in der auch die Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen, dass sich auch die Rundfunkrätinnen und Räte anhören, was der Hörer, was der Bürger zu sagen hat. Und daraufhin vielleicht nochmal die Entscheidung überdenken. Dafür wäre aber die Grundvoraussetzung, dass ein Moratorium eingerichtet wird, das nicht am 30. oder 31. Mai entschieden wird, sondern dass man vorher nochmal Anhörungen macht, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denn die Rundfunkräte sind ja nur, sollen wir nur repräsentieren, was der Hörer, was der Bürger will, was die Gemeinden sagen. Insofern fände ich das so gut und würde mich freuen, wenn Sie dann eine mögliche Zusage treffen können.
Ja, bitte, dann haben wir links noch eine Wortmeldung.
Ja, zwei Sachen. Thomas Rostek, seit 25 Jahren mittlerweile Programmmacher für und im WDR. Wenn ich morgen im Kölner Stadtanzeiger in der Wirtschaftsteil lesen würde, dass VW plant, das Handschuhfach des Golfs einer grundlegenden Änderung zu unterziehen, dass 18.000 Golffahrer oder zukünftige Golfkäufer zur gleichen Zeit an die Autohäuser pochen und sagen, wie wird das neue Handschuhfach denn aussehen? Und der VW-Vorstand dann sagt, das haben wir gerade beim Aufsichtsrat liegen, das Problem. Dann würde ich mir Sorgen machen um die strategische Orientierung dieses Unternehmens. Die zweite Sache, und die ist ein Appell, Herr Schmitz und alle die, die Sie in dem Sender, den ich für mich mir nur vorstellen kann, mich dort zu verwirklichen, Verantwortung tragen. Ich glaube, wir haben heute Abend viel über WDR 3 gesprochen, aber die Tatsache, dass so viele Menschen jetzt mobilisiert worden sind, auch ich, der ich zugegebenermaßen nicht der klassische WDR 3-Hörer bin, sollte allen in der Hierarchie des Senders zu denken geben. Ich glaube, WDR 3 ist, wenn man so will, ein Stellvertreterkonflikt. Ich glaube, viele von uns haben immer mehr das Gefühl, da geht etwas unaufhaltsam den Bach runter.
Ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt nochmal das Wort an Wolfgang Schmidt zum Kulturbegriff, der ein zukunftsfähiges Kulturradio zugrunde liegen soll, gebe und dann auch nochmal ans Joachim Lenger, will ich nur sagen, was der Kollege gerade sagt, spricht vielen Mitarbeitern bei anderen Rundfunkanstalten aus der Seele. Also diese Aktion, die hier bei WDR 3 und zu WDR 3 stattgefunden hat, ist wichtig für alle, die in den verschiedensten Rundfunkanstalten was wollen, die Eigensinn entwickeln. So.
Ich werde, bitte um Verständnis, wir sitzen jetzt 2 Stunden zusammen. Das ist ja eine außerordentlich grundsätzliche Frage, die Eberhard Reuntholz gestellt hat. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir uns dieser Frage widmen. Sehr ausführlich, sehr gründlich. Wir bereiten gerade eine Serie von öffentlichen Diskussionen vor, wo wir verschiedene Aspekte des Kulturradios und seiner Entwicklung öffentlich diskutieren wollen mit denjenigen, die sich dafür interessieren, die mit Leidenschaft dabei sind. Da wird auch dazu gehören, sich darüber sicherlich nochmal sehr grundsätzlich zu unterhalten und gerne auch darüber zu streiten. Lieber Eberhard Reuntholz, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gar nicht vom Kulturbegriff, sondern vom Radioverständnis gesprochen. Ich würde überhaupt kein Fragezeichen machen an die Punkte, die du genannt hast, dass wir Essay brauchen, dass wir die Dinge brauchen, die sperrig sind, dass wir Menschen verunsichern müssen, dass wir ihnen neue Türen öffnen sollen mit Kulturradio. Aber ich sage nicht nur mit Kulturradio, sondern insgesamt mit Radio. Ich glaube nur, dass die Zeit, in der wir Radio gelernt haben, die ist jetzt 35, 40 Jahre her, einfach eine andere Zeit gewesen ist. Und ich plädiere dafür, ohne die Ziele von Qualität und auch das, was Kulturradio oder Radio, ich rede dann aber bitte auch von 2 Programmen, auszeichnet, was auch die Gesellschaft, was auch Minderheiten von uns zu Recht verlangen, ohne das aufzugeben, darüber nachzudenken, welche Formen das heutzutage braucht. Denn da hat sich was geändert. Ich höre gelegentlich Sendungen bei meinen Kindern, das auch schon mal, naja, Spaß macht, wäre wirklich zu viel gesagt. Sie leiden das, erleiden das eher, die ich mal vor 35 Jahren gemacht habe, im Radio oder im Fernsehen. Da brauchst du keine 3 Minuten, um zu sehen, dass das heute so nicht mehr geht. Dass das Verständnis, in dem wir Programm gemacht haben, die Art, in der wir Programm gemacht haben, wir waren viel, viel langsamer beispielsweise als die jüngeren Menschen heute. Ich will das nicht vertiefen. Ich will nur sagen, ich bin mit Eberhard Reuntholz, mit vielen, die heute Abend gesagt haben, Kulturradio soll nicht nur gefallen, sondern Kulturradio soll auch irritieren, es soll anregen, es soll verstören. Das sind Aufgaben, die wir mit 2 unserer Programme leisten müssen. Wie gut wir sie leisten, darüber müssen wir diskutieren. Wir müssen es weiterentwickeln. Aber das steht für mich überhaupt gar nicht in Frage. Aber dafür die angemessenen Formen zu finden, das heißt nicht Formatierung auf 3 Minuten, sondern auf die Frage, wie sprechen wir Menschen an, mit wem machen wir das. Da gibt es eine Menge zu tun. Aber was die Ziele betrifft, da sind wir überhaupt nicht auseinander.
So, jetzt Hans-Joachim Lenger von der Institut. Ja.
Also zum einen kann ich natürlich nicht den Kulturbegriff der Radioretter hier erläutern. Zum einen ist die Kultur, ist die Diskussion über Kulturbegriffe viel zu vielschichtig, als dass man sie überhaupt rekonstruieren könnte. Und zweitens haben wir als Radioretter erst die Initiative ergriffen, jetzt an solchen Begriffen zu arbeiten. Das heißt, öffentliche Konferenzen zu öffentlichen Konferenzen einzuladen, wo über solche Fragen diskutiert werden soll und wird. So viel lässt sich aber in jedem Fall sagen, dass es, wenn es um Kulturfragen im Zusammenhang mit dem Rundfunk geht, dass man dann die Kulturen der Akustik, die Kulturen des Gehörs, des Hörens befragen muss. Eine ganz wichtige, eine ganz entscheidende Dimension dessen, was Kultur heißt. Unsere Kultur ist zunächst einmal optisch definiert, also all das, was gesehen werden kann, gilt als Instanz des Ausgangspunkts von Denken, Reflexion und so weiter. Wie aber steht es mit der stets unterworfenen Geschichte des Gehörs und des Hörens? Das wäre eine Dimension. Also das würde Fragen berühren, die der Kasseler Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann als Okulartyrannis unserer Kultur bezeichnet hat, also diesen Vorrang des Sehens gegenüber dem Hören. Das ist eine ganz wichtige kulturelle Dimension, an der Rundfunk und Radio zu arbeiten hat. Wie ist die Akustik einer Gesellschaft in technischen Dimensionen des Rundfunks zu bearbeiten, durchzuarbeiten, zu transformieren und experimentell zu erforschen. Entscheidend scheint mir aber hier zu sein, wenn wir diese Diskussionen aufgreifen, die außerordentlich komplex sind, dass es dann nicht so geht, wie Herr Schmitz eben gesagt hat, wir werden irgendwann jetzt mal Veranstaltungen machen, wo sich bald, nachdem Sie am 30. Mai durchsetzen möchten, was Sie gern durchgesetzt hätten. Das ist ein Verfahren, das schlechterdings nicht akzeptabel ist. Und zu sagen, das zäumt das Pferd vom Schwanz her auf, wäre noch eine freundliche Umschreibung. Ich halte das für eine Provokation all derer, die sich gegen ihr Vorgehen und das der WDR-Leitung gewendet haben, für eine Provokation der Gesellschaft, die diese Akustik, die diese Technologien des Gehörs an Sie, den Rundfunk, delegiert hat, in einer republikanischen Geste. All das ist unerträglich und muss zurückgewiesen werden. Das heißt, dieses Verfahren setzt doch nur fort, was wir seit 3 Monaten beklagen, die Unfähigkeit der WDR-Leitung, in eine Diskussion einzutreten, die dringend notwendig ist, die von einer breiten Öffentlichkeit gefordert wird und auf der wir nach wie vor bestehen.
Gut, wir bringen die Diskussion mit diesem Appell, der, glaube ich, auch ein Appell an den Rundfunkrat ist, die Türen, die geöffnet sind, nicht wieder zu schließen, zu Ende. Ich danke für Ihr Interesse, ich danke den Diskussionsteilnehmern, dass sie hier waren, und wünsche einen schönen Abend.